Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer und, ladies and gentlemen, here are the hockey buddies. Please welcome, wearing number 47 from Berlin, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Ja, hallo. Ich habe keine Lust heute, ne? Eine dumme Frage und du liegst am Boden. Schlag ich K.O., wirklich.
Alles klar, schon.
Respekt.
Alles klar, schon. Bring so ein bisschen kanadischen Akzent rein, dann haben wir Sean Simpson bei den Hockey Buddies.
Hallo Christoph, ich freue mich.
Hast du ihm die Frage gestellt? Das war doch einer vom
Es war ein Kollege vom SWR,
ne? SWR, ja.
Ja.
Aber du hast ihm aufgelegt, oder, die Frage? Hast gesagt, stell mal Simpson die Frage. Schauen, wie er
genau.
Reagiert. Schauen, wie er reagiert.
Nach Spiel 6 habe ich zu Sean Simpson gesagt, wenn es am Dienstag nicht klappt, dann mach mal hier. Antworte so.
Ja, deine Serie, oder? Eindeutig.
Ja, diese gut.
Wollen wir über die DL quatschen oder bist du aktuell in einem anderen Rhythmus? Nee, DL voll, oder? Auch heute wieder.
In letzter Zeit habe ich mich viel mit Skateboarden beschäftigt. Nein, lass uns wirklich
über die Viertelfinalserien ist ja Quatsch, weil die eine ist ja schon, weiß nicht wie lang vorbei, 3 Wochen, 4 Wochen München gegen Bremerhaven. Und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das heißt, wir haben halt einfach noch die 3 Serien jetzt, die wir vielleicht nur ein bisschen aufarbeiten können, über die wir sprechen können. Dann so kleine Halbfinalvorschau vielleicht. Am Freitag geht es ja schon los, also wenn ihr jetzt gerade zuhört, läuft vielleicht das Halbfinale in der DEL schon. Und ja, weiß nicht, ob wir den Abstecher in die NHL noch machen. So wie immer eigentlich so ein bisschen über Eishockey quatschen. Nicht groß vorbereitet bin ich jetzt auf das, was wir besprechen, aber alles so ein bisschen gesehen. Ehrlich gesagt von der Serie Mannheim gegen Berlin am wenigsten. Da hast du am meisten gesehen, insofern glaube ich, können wir uns ganz gut ergänzen. Und ja, wie gesagt, Playoff-Zeit. Es geht einfach Schlag auf Schlag von Spiel zu Spiel. Zwischenzeitlich vielleicht mal so ein optional Morning Skate. Den nehmen wir dann auch noch mit und dann schon wieder das nächste Kräftemessen. Willst du mal mit den Overtime Heroes, mit dem DEL-Rekord-Champion, mit der Macht aus dem Osten beginnen? Die ganze Saison ja schon überragend von den Eisbären Berlin und sie ziehen es jetzt in den Playoffs weiterhin durch. Eigentlich vom ersten Spieltag an weg eine sensationelle Saison. Keine Schwächeperiode, Special Teams überragend und jetzt zeigen sie es auch weiterhin in den Playoffs.
Ja. Und eigentlich auch erschreckend, dass es gegen Mannheim nur über 7 Spiele ging. Ne? Das hätte eigentlich hätten die, nach der Hauptrunde hätten die Eisbären die Serie in 3 Spielen beenden müssen.
Genau. Hätte auch ein Super Sweep, hätte ich auch erwartet. Nach 3 einfach so Mercy Rule.
Ja.
Für Mannheim. Nee, ernsthaft. Für mich die Überraschung, ehrlich gesagt, im Viertelfinale. Also ich hatte tatsächlich jetzt so, jetzt kann ich es ja sagen, ich tippe irgendwie immer ungern, aber wir haben ja, nehmen ja beide am Tippspiel von Daniel Weinberger teil. Ja. Und muss man auch noch ein bisschen gewichten. Ich komme damit nicht so richtig zurecht. Ich war immer schlecht in Mathe. Ich habe keine Ahnung, was das da soll, dass du irgendwie einer Mannschaft eine Siegwahrscheinlichkeit oder Weiterkommenwahrscheinlichkeit geben willst oder musst. Und ich habe 3 von 4 Viertelfinalisten richtig, nämlich mit Wolfsburg, Nürnberg, auch wenn ich Nürnberg knapp vorhin gesehen habe, und München. Und ich hatte Mannheim eine 90-prozentige Chance gegeben, glaube ich, oder 80-prozentige Chance, gegen Berlin weiterzukommen. Berlin ist für mich die Überraschung im Halbfinale, also die ganz große Überraschung.
Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich zwar noch ungefähr weiß, wie ich getippt habe, aber ich habe die genauen Prozente dann vergessen. Aber ich habe tatsächlich alle vier Viertelfinals richtig getippt gehabt, aber ich hatte zum Beispiel die München-Bremerhaven-Serie hatte ich etwas enger als diesen Sweep. Und ich glaube, den Eisbären habe ich irgendwie nur 55% gegeben oder so gegen die Adler. Also es war wirklich so ganz knapp. Aber sag doch mal, wer führt denn gerade dieses Tippspiel?
Keine Ahnung.
Ah.
Möglicherweise ist es einer der Hockey Buddies.
Möglicherweise, lassen wir es so stehen, ja.
Möglicherweise bin es nicht ich. Ja, nee, also, aber ich glaube tatsächlich, dass du einfach führst, weil du als Einziger auf Berlin getippt hast und eigentlich
sein,
auch nicht im Glauben daran, dass sie weiterkommen, sondern einfach alter Fanboy.
Ja, wahrscheinlich hätte ich, ja, weil 50% geben für die Serie ist halt auch irgendwie Quatsch, glaube ich. Und dann habe ich halt so die, kam der Berliner durch und hat da noch schnell 5% mehr drauf gegeben. Das, aber mehr als 5% waren es ja dann letzten Endes auch nicht, oder? Also dann sind wir ja mittendrin in der Serie.
Ja, ein Schuss war es halt am Ende, ja. Also kann man auch 51% ja. irgendwie sagen.
Oder so, ja.
Spiel 7. Ja. Also zweimal in Folge ja Berlin nur einen Schuss vom Ausscheiden entfernt in den beiden Verlängerungen in Spiel 6 und 7. Ja, hast du wirklich dran geglaubt? Von Anfang an und dann während der Serie ist klar, dass du wahrscheinlich dran geglaubt hast, aber ja, was hat denn Berlin besser gemacht als in der Hauptrunde? Die ja, also das war alles vorher ironisch, die Hauptrunde war ja wirklich, ich muss es so offen sagen, eine Katastrophe von den Eisbären. Also sie haben tatsächlich jeweils in Überzahl und Unterzahl die schlechteste Quote gehabt. Sie ja. haben nie richtig Schwung aufgenommen. Sie hatten am Anfang mal mit Petersen und Oliver zwei, die bis in den Dezember rein Erster und Zweiter waren in der Scorerliste, dann völlig untergegangen sind eigentlich in der zweiten Saisonhälfte. Aber sie hatten halt auch Verletzte, die Eisbären, und die sind rechtzeitig zu den Playoffs zurückgekommen und ja, gerade so ein Müller hinten und ein Hördler und ein Nöbels vorne, dazu die Neuzugänge Aubry und Langley, die ja auch wichtige Tore geschossen haben. Das ist so für mich so der Blick aus der Ferne. Wie gesagt, ich habe tatsächlich von der Serie am wenigsten gesehen.
Also es ist ja wirklich so, ne, Oliver und Petersen sind ja bis zuletzt auch die Topscorer geblieben bei den Eisbären, obwohl Oliver 12 Spiele verletzt ausgefallen ist und Petersen 7 Spiele verletzt ausgefallen ist, und trotzdem haben sie es halt noch irgendwie über die Saison gerettet, aber 35 Punkte sind jetzt auch nicht so das große Ding im DEL-Vergleich, sagen wir es mal so. Ja, tatsächlich waren es wirklich viele Verletzte. Zwischenzeitlich war der Kader wirklich sehr dünn. Das waren zwischenzeitlich 5 Verteidiger. Davon Maximilian Adam, einer, der ja noch so auch halb auf dem Sprung ist in die DEL. Und im Sturm sind sie dann ja zeitweise wirklich nur mit 3 Reihen übers Eis gestolpert, mehr oder weniger. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen durch die DEL gezogen, durch die Saison gezogen. Und jetzt in den Playoffs sind natürlich alle fit. Gut, einige angeschlagen, aber jetzt hat Uwe Krupp halt tatsächlich auch den Luxus, mal zu sagen, okay, Barry Tellexen hat es jetzt in den Playoffs immer getroffen, bis auf jetzt in Spiel 7 gegen Mannheim. Du sitzt auf der Tribüne, also er hat den Luxus, einen der Ausländerkontingentstellen auf die Tribüne zu setzen, kann ein bisschen mehr Schwung in den Kader bringen, sagen wir es mal so. Weil du ja am Anfang eingestiegen bist mit der Frage, ob ich wirklich daran geglaubt habe, jetzt in der Serie gegen Mannheim, es war von Spiel zu Spiel tatsächlich, hat das variiert. Also in Spiel 1 hatte ich zwischenzeitlich Phasen, wo ich mir dachte, Mensch, das sieht ja richtig gut aus und das kann tatsächlich was werden. Dann kam diese Situation 3,5 Sekunden vor Schluss, wo Plachter den Ausgleich schießt und dann halt tatsächlich das schnelle Tor zur Serienführung. Da dachte ich mir, Mensch, das ist wahrscheinlich vielleicht so der Genickbruch vielleicht, wenn man später auf die Serie schaut. Dann gab es das Heimspiel, das 6-3, das erste Heimspiel, da dachte ich wieder, oh, da können sie aber richtig gut mitspielen. Dann kam wieder das Auswärtsspiel, war so, okay, eigentlich hätte Mannheim das deutlicher gewinnen müssen. Dann kam wieder das 6-1 Heimspiel und wieder so diese Gedanken, Mensch, das sieht richtig gut aus und das kann tatsächlich was werden. Und dann hatten wir ja auch gesprochen und da habe ich ja auch gesagt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es tatsächlich so diesen minimalen Heimvorteil gibt, dass man die Reihen gut einsetzen kann, dass man ein bisschen mehr als Trainer, sage ich mal, einwirken kann, wie man seine Spieler einsetzt, weil in den Heimspielen tatsächlich die Reihe Oliver Petersen, Lingle halt deutlich besser im Spiel war als in den Auswärtsspielen. Und auch in Spiel 7, und da sind wir dann auch nochmal wieder bei der Frage, ob ich dran geglaubt habe. In Spiel 7 hatte ich Phasen, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Und diese Phase hat tatsächlich angehalten bis zum 1-1. Das war wirklich, was Mannheim da abgeliefert hat, das war wirklich ein sau starkes Spiel. Und die Eisbären können Petri Wehrhahn, glaube ich, wochenlang noch auf die Schultern klopfen und sich bedanken, dass sie jetzt noch im Halbfinale stehen, weil ja. Ihm und Lingle haben sie es, also Lingle dann halt durch den einen Schuss, aber Petri Wehrhahn hat das Spiel für sie gewonnen, weil unter normalen Umständen schießt Mannheim die Eisbären in dem Spiel aus der Halle.
Ja. Ja, einen guten Goalie brauchst du halt in den Playoffs. Aber ja. Das war halt dann schon eine sehr gute Leistung. Ja, auf jeden Fall.
Das war schon überragend. Also das, was er da wieder abgeliefert hat, das ist wirklich, und der lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, ne? Also die Adler haben es ja wirklich immer wieder versucht, ne? Nach Abpfiff dann nochmal der kleine Schlag auf den Handschuh oder auf den Schoner, dieses typische Eissprühen, das Anbremsen am Goalie und sowas. Oder halt, ja, dann, wenn man am Tor nochmal geschubst wird, dann fällt man halt nicht am Torwart vorbei, sondern fällt auf den Torwart. Ich will das jetzt nicht so als Adlerbashen machen, sondern das machen andere Mannschaften auch, das machen auch die Eisbären. Aber es war in der Serie schon so, wo man gemerkt hat, dass die Adler da wirklich erkannt haben, was der stärkste Punkt bei den Eisbären ist und dass sie versucht haben, den immer wieder zu bearbeiten.
Auch einen stärkeren Goalie natürlich als die Adler Mannheim, die ja da während der Serie dann auch rotiert haben. Und ja, was ist das insgesamt für eine Saison der Adler? Die haben ihren ersten Platz am letzten Spieltag, ich sage immer noch verschenkt, am letzten Hauptrundenspieltag, ja, mit der Niederlage gegen Straubing, hatten vorher echt eine tolle Siegesserie, müssen dann in den Playoffs eben gegen die Eisbären ran, die ja gerade so Schwung aufnehmen, auch durch die erste Playoff-Runde ja nochmal zusätzlichen Schwung aufgenommen haben. Da ja auch schon mit als Overtime Heroes, anstatt halt gegen Bremerhaven zu spielen. München putzt Bremerhaven schon mit 4-0 weg und Mannheim muss über 7 und kommt dann nicht mal weiter als Hauptrundenzweiter, als Meister von 2015, als eine Mannschaft, die sicherlich mal Minimum Halbfinale als Saisonziel ausgegeben hat. Was ist so das Hauptproblem gewesen bei den Adler Mannheim? Ich hatte immer über die ganze Saison, ich muss auch gestehen, dass ich alle anderen Top-Teams, also alle anderen der großen vier, also die Top-Teams in der Tabelle, sag ich jetzt mal, öfter gesehen habe als die Adler und Mannheim auch nicht so richtig einschätzen könnte. Aber ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, und so, ja, das tendiert so leicht zur Überheblichkeit. Also der Kader ist natürlich schon sehr, sehr stark besetzt gewesen. Ja. Ich würde sagen, mit München der beste Kader in der Tiefe und auch natürlich von der Qualität der Einzelspieler her. Aber irgendwie hat mir so der letzte Funken gefehlt. Also sie haben es nicht so, auch über die ganze Saison, nicht so selbstverständlich gespielt wie die Münchner. Also da könnte man ja genauso sagen, München vielleicht eher so ein bisschen überheblich, mal gegen Klein verloren, fast zu selbstsicher. Aber die Saison der Münchner finde ich noch ein bisschen selbstverständlicher als die der Adler Mannheim. Also da sind sie nicht ganz rangekommen, finde ich, an Red Bull München, schon während der Hauptrunde nicht. Und ja, dann aber halt auch in den Playoffs weniger Feuer, finde ich auch, als andere Teams.
Ja, vielleicht war dann wirklich diese Niederlage am letzten Spieltag und dann halt die kurze Pause durch die Pre-Playoffs vielleicht genau das Falsche, was den Adlern passieren konnte in der Situation. Sie waren ja die beste Mannschaft 2017 von der gesamten DEL. Und dann kamen die Eisbären, die halt dieses Feuer aus dieser langen Overtime gegen Straubing mitnehmen konnten. Gott sei Dank in der Situation oder glücklicherweise haben sie das Spiel nicht verloren und mussten dann nicht noch ein drittes Entscheidungsspiel spielen jetzt in den Pre-Playoffs, sondern hatten dann tatsächlich auch noch ein paar Tage Ruhe. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die Adler ja so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, so richtig in die Serie zu finden, und sie hatten halt auch nicht diese Tiefe, die sie vielleicht noch in der Hauptrunde hatten. Das war eigentlich fast eine Reihe, die dort wirklich permanente, wirkliche Gefahr ausgestrahlt hat, und dahinter das dann wirklich so ein bisschen abgebaut. Also das war die Plachter-Kolarik-Reihe. Und dann dahinter war jetzt nicht so wirklich viel. Hab's auch letzte Woche ja schon mal angesprochen. So ein Beispiel David Wolf, der weniger durch das aufgefallen ist, was er spielerisch gemacht hat, als durch das, was er so zwischen den Spielsituationen gemacht hat. Also er hatte in Spiel 7 ein, zwei richtig gute Aktionen gehabt, aber davon war halt in der Serie halt viel zu wenig vorher, ne? Und das hat sich dann vielleicht so durchgeschleppt, dass sie das so schwer ihre Tiefe im gesamten Kader und im gesamten Team ausbauen konnten. Oder ausspielen konnten.
Weil ich ja schon auch während der Saison dann mir mal auch die Neuzugänge, die während der Saison noch gekommen sind, angeschaut habe. Irgendwie Adam hat mir da in den Spielen, in denen ich ihn gesehen habe, schon wirklich gut gefallen. Oder auch ein Koliakovo, halt ein NHL-erfahrener Verteidiger. Also da haben sie ja trotzdem noch Qualität. Also wenn ich mir jetzt mal die Reihen anschaue, Judry, King, Arendt, das ist ja die Reihe, die dann sogar getroffen hat. In Spiel 7. Ne? Ja. Adam hat mit Skolarik und mit Plachter gespielt und dann Festling, Höflin, Wolf. Festling und Wolf, ja eigentlich auch zwei, die eingespielt sind schon über Jahre. Früher in Hamburg. Radek Hitadev, Ullmann jetzt in der vierten nominell. Also wenn das keine Tiefe ist, Spar dann noch als zusätzlicher Stürmer, Royal Richmond, Larkin, Koliakovo, Karl, Akta, die Verteidiger. Kannst mir nicht erzählen, dass da die Qualität im Kader fehlt. Also es muss ja irgendwas anderes dann sein. Also vielleicht auch natürlich, dass die Spieler dann in den entscheidenden Momenten abtauchen.
Genau, das meinte ich. Also dass sie dann einfach die Qualität, die sie haben, nicht abrufen konnten. Mhm. Bei Koliakovo ist mir in Spiel 6 so ein bisschen aufgefallen, dass er vielleicht sogar so eine kleine Verletzung mit sich rumgeschleppt hat. Der hatte zwischenzeitlich ein paar Szenen gehabt, wo er wirklich sehr träge übers Eis ist, ist dann auch immer wieder von der Spielerbank Richtung Spielertunnel gegangen und hat da so versucht, das so ein bisschen auszulaufen, sag ich mal. Scheint da irgendwie was abbekommen zu haben und hat, da ist in den Situationen dann nichts passiert, aber es war dann natürlich, wenn das Spiel dann halt wie Spiel 6 dann auch in die dritte Overtime geht, dann ist das natürlich, wenn das eine Muskelverhärtung ist oder sowas, die ist natürlich dann ein paar Tage später nicht raus. Übrigens, Spiel 6, ich war in dem Fahrstuhl parallel zu Rick Goldmann gewesen. Ich war wirklich, weiß ich nicht, ein paar Sekunden vor ihm raus und ich wollte gerade die Tür zur Halle aufmachen, da höre ich, wie sie drinnen alle jubeln. Also ich habe das Tor auch verpasst, okay. Leider.
Hast du nicht gesehen, warum warst du da unten überhaupt, oder?
Ja, ich habe so einen Laster.
Ach so. Was wir brauchen, oder was?
Alter, ja, und dann kam der Fahrstuhl nicht. Das ist das Schlimmste. Ne?
Aber der dauert ja auch lang da, gell? Also ich habe das, als ich da die zweimal in Berlin war, im Dezember, da hieß es ja auch manchmal, du kommst dann deutlich vor dem Spiel gar nicht runter ohne einen Ordner. Also da dachte ich mir dann, okay, interessant. Also irgendwann will ich ja dann aber auch nochmal zur Besprechung runter oder so. Ja, es sind zwar schöne Aufzüge da, aber können mal dauern. Und dann raucht er und ist er beim Rochen und verpasst das Tor oder was?
Ja, mehr oder weniger. Ich bin raus aus dem Fahrstuhl, dann gucke ich auf den Bildschirm, du kommst ja raus und hast ja direkt so einen Fernseher vor dir. Und dann habe ich darauf geguckt, dachte ich mir, ah cool, die fangen gerade an oder irgendwie so, oder ja, die spielen. Und dann gehe ich so Richtung Tür, streck gerade so die Hand aus und dann geht drin der Jubel los auf dem Gang einer Tor. Ich, ja, scheiße.
Ja, hast du dann halt bei Telekom Eishockey wahrscheinlich nochmal angeschaut, oder? Passt ja dann.
Ja, mehrmals.
Was willst du mit live? Was willst du mit live im Stadion? Kannst du alles auch im Bildschirm.
Ja,
oder
eben.
Am Handy oder Bildschirm oder so. Ist doch viel, viel geiler die Erfahrung als da im Stadion. Irgendwie ein Sieg zu in Spiel 6, oder? Braucht doch überhaupt keiner die Erfahrung.
Alles.
Diese Stadionerfahrung.
Man hat den Tag halt abgerundet, ne? Ich hatte dir erzählt, dass ich, letzte Woche hatte ich dir erzählt, dass wir um 9 ein Spiel hatten.
Ja.
Da musste ich um 6 los. um 9 gespielt. Nach dem Spiel kurz nach Hause, Sachen abgepackt, dann Richtung Halle gefahren, 3 Overtimes und dann das entscheidende Tor nicht sehen. War ein runder Tag.
Naja, aber insgesamt hast du wahrscheinlich kein Problem damit, weil die Eisbären das Tor gemacht haben und dann in Spiel 7 nochmal Verlängerung und nochmal gewonnen. Ich finde dieses Thema Verlängerung bei den Eisbären schon auch interessant. In Straubing ja schon diese ewig lang, oder gegen Straubing, war in Straubing, ja? Ja, war in Straubing.
War in Straubing.
Diese lange Verlängerung oder die langen Verlängerungen.
Mhm.
Und dann natürlich Spiel 1 gegen Mannheim, der K.O. hinten raus. Also der Ausgleich erst hinten raus und dann der K.O. früh in der Verlängerung. Also dann eigentlich wieder das Ab bei der Verlängerung. Erst das Auf gegen Straubing, dann das Ab gegen Mannheim und dann hinten raus in der Serie gegen Mannheim trotzdem nochmal die Siegtore. Also das finde ich spricht schon auch für die Eisbären, dass sie da halt auch so ein bisschen die Nerven bewahrt haben, dann tatsächlich auch noch die Spieler dafür haben, die halt dann in diesen entscheidenden Situationen auch da sind und die Tore machen. In Spiel 6 war es ja Nöbels, also ich glaube, das ist schon auch sehr, 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 sehr wichtig, dass der wieder da ist und auch ganz offensichtlich fit ist. Also diese Verletzung auch gut überstanden hat.
Ja, das finde ich tatsächlich überraschend, dass er hat ja einen Kreuzbandriss gehabt. Ja. Und dass er mit so einem Leistungsschub zurückkommt und wirklich so wieder da eigentlich ansetzt, wo er aufgehört hat vor der Verletzung, ist, finde ich, tatsächlich überraschend, aber für die Eisbären in der Situation natürlich absolut super. Also, und für die Fans auch. Also, der ist ja innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling mutiert hier.
Wir sprechen dann gleich wieder über die Eisbären, wenn wir aufs Halbfinale schauen gegen den amtierenden Meister. Sicherlich eine interessante Serie. Aktueller Meister gegen Rekordchampion. Don Jackson mit dem aktuellen gegen sein Ex-Team. Paar Spieler mit zum Beispiel Christensen. Quint, Regier, dabei bei München, die bei Berlin gespielt haben, bei den Berlinern, die Spieler, die ja alle Meisterschaften gewonnen haben, die 7 Titel geholt haben. Spiel 1 am Freitagabend in München. Aber erst schauen wir natürlich auf die anderen Viertelfinals, auf diese anderen beiden Serien, die über 7 Spiele gegangen sind. Mit Wolfsburg, die Köln rausgehauen haben, und mit Nürnberg, die sich dann doch gegen Augsburg noch durchgesetzt haben. Nürnberg hat ja schon einen Matchpuck abgewehrt in Spiel 6 und gewinnt also 2 in Folge. Und Wolfsburg hatte 2 Matchpucks, hat 2 Spiele verloren zum 3-3-Ausgleich und gewinnt dann das 7. mit dem grisseligsten aller Ergebnisse, würde ich sagen. dazu mit dem grisseligsten aller Tore. Ich meine, typischer geht's, glaube ich, fast nicht wie in diesem Spiel 7 gegen die Kölner Haie. Ich würde sagen, also ich habe das Spiel in der Konferenz kommentiert, ich fand schon, dass die Haie optisch überlegen waren, auch mehr Chancen gehabt haben, mehr nach vorn gemacht haben, mehr Schüsse auch gehabt haben, mehr Scheibenbesitz. Also eigentlich alles, was man braucht, um auch ein Spiel zu gewinnen. Außer halt das Tor. Das brauchst du auch, um ein Spiel zu gewinnen. Und das war so für mich natürlich dann auch schon sehr auffällig, dass einfach die Stürmer nicht getroffen haben bei den Haien, dass sie insgesamt zu wenig Tore geschossen haben. Und Felix Brückmann, der überragend ist. Also wer an den Marken eine gute Serie gespielt haben, also an Brückmann, glaube ich, kommt er trotzdem nicht vorbei. Diesen Viertelfinale, die Statistiken wie von einem anderen Stern. Auch in Spiel 7 wieder ein Self gegen Kremmer dabei, wo er einfach mal den linken Zeh rausstreckt und den so hält, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Das war ein überragender Weltklasse-Self. Ganz schnell unten mit den Beinen. Halt einfach nicht zu bezwingen. Andererseits natürlich auch Köln mit dem Pfostenschuss von Lalonde wieder. Turnbull an den Außenpfosten. Schon mit Möglichkeiten. Und halt und Wolfsburg wirkt ihn irgendwie rein. Keine wirkliche Chance, aber die Scheibe halt zum Tor gebracht und reingemacht. Zählt genauso viel wie ein schönes Tor und gewinnt halt diese Serie in 7 Spielen, ist wieder im Halbfinale zum 5. Mal in Folge. Wieder eine wirklich starke Saison der Grizzlies.
Ja, jetzt fehlt halt irgendwann dann mal wirklich die Krone.
Ja, das stimmt.
So, für die Wolfsburger, das haben wir ja auch schon angesprochen. Aber ich fand schon in Spiel 6 war es ja ein ähnlicher Spielverlauf, nur da halt glücklicher der Ausgang für die Kölner mit dem Tor kurz vorm Ende in der was noch doppelte Überzahl oder waren
das war
die Wolfsburger schon?
Nee, es war 5 gegen 3, ja.
Ja, auch der Schuss von Lalonde, wo er die Flasche vom Tor schießt.
Ja, genau.
Das Spiel hätte auch ein typisches Grizzlies-Spiel werden können, wenn das vielleicht in die Overtime geht oder Wolfsburg nochmal den einen Konter kriegt, dann rettet sich vielleicht Köln gar nicht mehr in Spiel 7. So haben sie das Tor dann noch geschossen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die ersten Spiele aber tatsächlich ein bisschen anders. Ne? Da war Wolfsburg tatsächlich ein bisschen besser als die Kölner, hatte mehr Spielanteile,
ja,
oder?
Ja, ich fand es auch sehr interessant, wie diese Serie entwickelt hat, auch von der Spielweise der Mannschaften, die Wolfsburger, als sie dann eben sich diese 3-1-Führungen erarbeitet haben, mit sehr gutem, sehr präsenten Vorcheck, haben kaum Kölner Spielaufbau zugelassen, die Kölner dann mit guter Reaktion in Spiel 5 und 6, da lief das dann wieder besser. Ich fand es dann in Spiel 7 war es nochmal so eine Miniserie, im zweiten Drittel Köln klar überlegen, Wolfsburg da finde ich auch zu passiv. Und dann aber auch sehr interessant, dass man auch wieder gesehen hat, die kommen dann im dritten Drittel wieder raus und haben das wieder geändert und spielen wieder einen härteren Vorcheck und machen halt nicht nur die neutrale Zone dazu, sondern gehen wieder drauf und unterbinden das Kölner Aufbauspiel wieder und lassen dann im dritten Drittel wieder weniger Chancen zu. Aber du hast schon recht. Also ich finde, Köln ist dann doch tatsächlich nach dem 1-3 Rückstand wirklich gut reingekommen in die Serie. Da kann man, finde ich, den Haien dann auch nicht mehr so viel vorwerfen. Also in diesen 3 Spielen, meine, 2 davon haben sie gewonnen und das letzte halt damit 0-1 verloren. Da kann man ihnen, außer eben, dass sie halt das Tor nicht gemacht haben und sie vielleicht dann doch noch hinten raus in Spiel 7 zu wenige Chancen gespielt haben, da kann man ihnen nicht mehr so viel vorwerfen. Verloren haben sie die Serie halt da so in der Mitte. Mit dass sie halt mit 1-3 in Rückstand geraten sind. Das hat ihnen halt das Genick gebrochen. Und was halt immer noch über allem dann steht und was einfach hängen bleibt, das ist halt die Hager-Geschichte, die wir ja schon letzte Woche besprochen
ansprechen.
Haben. Das ist halt nochmal ein Stürmer, der entweder Tore schießen kann oder halt dann ein Gogola, der jetzt in Spiel 7 zum Beispiel auch nicht so auffällig war, oder einen Jones einsetzen kann. Und was da gelaufen ist, keine Ahnung. Also so ein bisschen eine Ahnung, aber was das sollte von Heil-Seite, verstehe ich absolut überhaupt nicht. Also der sitzt dann auch auf der Tribüne wieder und ist dann bei den Spielern, die verletzt waren oder eben halt nicht healthy scratches waren. Und alle Mitspieler sagen, ja, super Kerl, alles in Ordnung, was in den Medien steht, stimmt nicht oder was ich so schlammschlachtmäßig. Ja, warum spielt er dann nicht, frage ich mich.
Ja.
Also da haben sich die Haie schon selber ins eigene Fleisch geschnitten und da geht es, glaube ich, eher um die Führungsetage und vielleicht auch so ein bisschen Kompetenzgerangel, was ihnen dann am Ende die Saison gekostet hat eigentlich.
Also das fand ich tatsächlich, also da wird ja immer viel reingeredet und dann wird auch immer gesagt, so ja, die Unruhe außenrum, die hat dann vielleicht auch nicht geholfen, um die Serie zu gewinnen, aber ich fand das dann auch wieder Spiel 6 sehr auffällig, dass dann Kai Hospelt, glaube ich, war es, der im Vorfeld das Interview vorm Spiel gegeben hat, eigentlich dann das Interview beendet wurde und er dann selber nochmal darum gebeten hat, sich das Mikrofon nehmen zu können und dann auch nochmal ein paar Worte Richtung Patrick Hager gerichtet hat und gesagt hat halt, dass er nicht versteht, dass die Medien so auf ihn einprügeln und dass es ein super Typ ist und dass es überhaupt keine Probleme in der Kabine gibt. Und parallel dazu, das fand ich sehr gut, gab es halt ein Interview mit dem Sportvorstand, glaube ich, der Kölner Haie oder so, dann fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber auf jeden Fall wurde er dann halt auch dazu befragt und das ist halt dann eine blöde Situation. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich insgesamt dann vielleicht doch zu viel Gerangel drumherum war und die Spieler vielleicht doch nicht ganz den Kopf frei hatten, weil das kommt dann natürlich wirklich bei den Spielern auch irgendwo an.
Meinst du Schirmberger oder meinst du Mahone?
Nee, Mahone war es nicht, dann war es Schönberger. Ja, genau. Mahone hätte ich erkannt, oder das wüsste ich sofort.
Ja. Also Geschäftsführer halt, Peter Schönberger.
Ja, genau.
Ja, genau. Okay. Ja, also das ist halt gerade das, was ich meine. Also wenn halt ein Hager vielleicht Mitspieler kritisiert, hinter verschlossenen Türen und halt beim 1-3 Rückstand in einer Viertelfinalserie von anderen Spielern mehr fordert, dann ist es, finde ich, sein gutes Recht, weil er einer der besten Spieler der Liga ist und auch schon mal einen Titel gewonnen hat und, naja, denke ich, auch in der Mannschaft ein gutes Standing hat. Und wenn die Mitspieler da ihm sozusagen beipflichten im Nachhinein und das nicht kritisieren, dann zeigt es ja auch, dass er vielleicht da die richtigen Worte gefunden hat. Und wenn aber dann, ja, das vielleicht auch ein bisschen vermischt wird mit der Vertragsunterzeichnung in München, die vielleicht auch zum ungünstigen Zeitpunkt gekommen ist, aber mein Gott, wenn das vermischt wird und dann irgendwie auf einmal was von teamschädigendem Verhalten zu hören oder zu lesen ist, dann wird es halt problematisch, finde ich. Und dann ist bei mir halt immer die Frage, wer trifft dann diese Entscheidung, ihn zu suspendieren? Ist es der Trainer, der eigentlich die sportlichen Entscheidungen treffen sollte? Ist es dann der Sportdirektor? Ist es der Geschäftsführer? Wer ist dann am Ende derjenige, der sowas entscheiden kann? Und wer ist am Ende derjenige, der sowas entscheiden sollte? Also selbst ein Hager, der nicht in Bestform war jetzt in den Playoffs, das muss man ja auch sagen, hilft der Mannschaft, denke ich, weiter. Also da brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Und dann mussten sie halt jetzt in Spiel 7 dann oder in den Spielen, in denen er nicht dabei war, die Reihen nochmal umstellen. Die Hager, Gogula, Jones-Reihe ist eingespielt. Die hat schon letztes Jahr sehr gute Playoffs gespielt.
Ja.
Das ist halt so eine Reihe, die dir halt dieses eine Tor dann auch mal geben kann, denke ich.
Ja.
Und dann nimmst du Jones und Gogula wieder auseinander und andere Center dazu. Das in der entscheidenden Phase der Saison. Das war schon. Ja, das war ungünstig für Köln. Das auf jeden Fall.
Und sie lösen es, also um das vielleicht noch abzuschließen, sie lösen es dann auch nicht, noch nicht auf. Haben heute eine Pressemitteilung rausgegeben, Personalentscheidungen, wo sie bekannt geben, dass Travis Turnbull zwar einen Vertrag bis auch über die Sommerpause hinaus hat, also in der nächsten Saison halt auch noch unter Vertrag gestanden hätte, allerdings die Freigabe bekommen hat und die auslaufenden Verträge mit Johannes Simonsson, Max Reinhardt und Dan Byers wurden nicht verlängert. Patrick Hager wird bei den Spielern geführt, die weiterhin bestehende Verträge haben, aber kein Wort zu der Situation um Patrick Hager, wie das jetzt weitergeht, weil du ja letzte Woche auch schon angesprochen hast, wie läuft das nächste Saison? Wenn alle wissen, dass er jetzt dann nach der Saison nach München wechselt, und gerade die Kölner Presse ist jetzt auch nicht so einfach, würde ich sagen, Das wird noch interessant zu beobachten sein, glaube ich.
Ja, und auch die Tatsache, dass es war ja auch wieder zu hören, dass er im Halbfinale dann wohl wieder spielen würde. Ja. Also, es gibt halt jetzt kein Halbfinale für Köln, aber das habe ich dann auch nicht verstanden. Was soll das dann? Ja, ja. Also, was ist es dann? Ist es eine Denkpause oder Denkpause in den Playoffs, mit der aber die Mitspieler nicht einverstanden sind? Also irgendwie schon sehr komisches Ende der Haie-Saison. Und ich hatte sie, ehrlich gesagt, im Verlauf der Hauptrunde, gerade auch wegen diesem sehr defensiven Eishockey, das sie gespielt haben, also sehr kompakt, wenig Gegentore, super Keeper mit Wesslau, hatte ich sie eigentlich schon so als absoluter Mitfavorit auf den Titel.
Ja,
möglicherweise an zwei hinter München. Ja, genau, möglicherweise an zwei, also ich zumindest hinter München. Ja, also halt so ein Team, das mal ein Playoff-Spiel 1-0 oder 2-1 gewinnen kann. Aber das Ganze gilt natürlich auch für die Grizzlies Wolfsburg. Ja. Also möglicherweise auch einfach in dem Fall der falsche Gegner zur falschen Zeit. 96,6% die Save Percentage von Felix Brückmann. Ein Gegentorschnitt von 1,00. 200 Saves in 7 Spielen. Also so. Ja, was sind das dann im Schnitt? So 25. Nee, mehr sogar noch. 27 Saves pro Spiel. 28. 27,5. Irgendwie sowas. Knapp 30. Ja, einfach ein super Goalie. Und halt auch irgendwie so ein ganz lässiger Typ, finde ich. Ganz unaufgeregt und immer wieder lobt er halt auch die Mannschaft vor sich. Und die spielt auch, das muss man auch wieder sagen, halt wirklich gutes Eishockey. Gibt wenig zu kritisieren in Richtung Grizzlies, nur halt vielleicht, dass sie eben den letzten Schritt halt noch nicht gemacht haben. Den vorletzten schon mit ihren Halbfinalteilnahmen, aber dann ja in zwei Finals 0-7. 3-0 die Serie damals gegen die Eisbären verloren, das müsste 2011 gewesen sein, und in der Vorsaison 0-4 gegen München. Ja, mal schauen, ob sie jetzt gegen Nürnberg weiterkommen, da sprechen wir gleich drüber vorher, aber, oder willst du noch zu der Serie was loswerden? Wolfsburg gegen Köln?
Ich bin froh, dass du jetzt wenigstens nochmal irgendwie was zu Wolfsburg gesagt hast, weil wir haben über die Serie gesprochen und wir sprechen über Patrick Hager und wir sprechen über die Kölner Haie, die als Favorit, mit Favorit in die Playoffs gehen, aber wir sprechen gar nicht über Wolfsburg, nee, die halt wieder ins Halbfinale einziehen. Aber es ist halt auch irgendwie so Wolfsburgs Schicksal, ne?
Ja, aber wieso? Also wir haben doch eigentlich, letzte Woche haben wir doch drüber gesprochen, recht ausführlich. Ich spreche gerne über Wolfsburg. Es ist ja jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass mir das gut gefällt, was da passiert. Also sowohl was die Kaderplanung anbelangt, mit einer Reihe Haskins, Furchtner, Fauser, die Vertrag hat geschlossen bis 2020 mit Verteidigern, die hart spielen können einerseits, Wurm, Krupp, Dotzler, die einen guten Aufbaupass spielen können und torgefährlich sind, mit Likens, Biener und mit Dana jetzt mittlerweile, mit viel Tiefe im Kader, mit Mark Vokes, der spätestens in den Playoffs richtig gut drauf ist, mit Spielern, die einfach ohne zu murren ihre Rolle annehmen. Patrick Seifert, der jetzt auf einmal Stürmer spielt in den Playoffs. Und welche Reihe ist drauf? Was ist das Torfeld, das Entscheidende in der Serie? Die mit Patrick Seifert, ja, da ist der eigentlich gelernte Verteidiger dann halt auf dem Eis und Mulock spielt auch gute Playoffs jetzt. Und wie gesagt, jeder nimmt halt seine Rolle ein. Pfohl spielt zwischenzeitlich wieder Center, spielt über weite Strecken der Hauptrunde Flügel, weil halt Flügelstürmer verletzt sind und Wolfsburg auf der Suche ist nach einem Ersatz für Foucault, findet den der mit Johnson, der funktioniert dann auch gleich. Pohl spielt dann in den Playoffs wieder Center, spielt dann in Spiel 7 wieder Flügel. Jeder macht das, was Groß halt sagt, und der Star ist die Mannschaft. Und das ist halt eine Floskel, aber in dem Fall ist es halt, kannst du das Treffen da nicht formulieren. Und so ein bisschen fieses Eishockey, immer Provokationen, dann auch mal die Gegenspieler gereizt, dass sie Strafen nehmen, gute Special Teams. Alles hat Struktur, alles hat System, alles hat einen Plan. Reicht's dir jetzt?
Ja.
Du musst noch was ergänzen. Nee, also es gibt halt, ich denke halt trotzdem, ich weiß halt auch nicht, ob das halt so ein großes Problem ist für die Wolfsburger. Klar ist der Titel immer das große Ziel und die Vollendung und die Krone, aber ich kann mich erinnern, dass ich mich mal länger mit Charlie Flieg auf vorm Spiel in Nürnberg unterhalten habe und da hat er halt dann so ein bisschen noch auf die Bremse gedrückt und eigentlich gesagt, so Halbfinale ist eigentlich schon ein großartiger Erfolg für uns. Und ja, es gibt halt einfach Mannschaften, Teams, 4, 5, 6, 7 vielleicht sogar, die mehr Budget haben. Und dass aber trotzdem Wolfsburg die beständigste Mannschaft jetzt zumindest ist in den Playoffs in den letzten Jahren, spricht halt einfach für das, was dort passiert. Ist vielleicht jetzt nicht die erfolgreichste Mannschaft in den Playoffs, weil lieber ein Titel und zweimal im Viertelfinale raus, vielleicht als dreimal im Halbfinale, kann schon sein. Aber ja, auch irgendwie, dass es nicht ganz gereicht hat, macht er die Grizzlies so ein bisschen sympathischer, finde ich noch. Also, dass sie vielleicht auch dann damit leben können. Ich weiß auch nicht, was dann am Ende fehlt. Ich habe auch schon länger Gedanken drüber gemacht, was ist es denn, das halt fehlt zum Titel. Ist es die Kraft am Ende dann raus, wenn du halt in eine Serie wie gegen Köln alles investieren musst, jetzt auch nochmal halt wirklich alles abrufen musst, um gegen Nürnberg weiterzukommen und dann nochmal ein Finale vor dir hast. In der Vorsaison hatten sie ja da auch ein paar Ausfälle dann im Finale und da war halt dann die Luft raus gegen München irgendwann. Mhm. Und das ist wahrscheinlich schwer, dann das über drei harte Serien dann so abzurufen und dann am Ende halt dann auch Meister zu werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie in 5 durchgehen gegen Nürnberg. Wenn sie durchgehen, dann halt in 6 oder 7. Und dann kostet das halt nochmal zusätzliche Kraft.
Das ist auch der Spielstil, den Groß dann fordert von der Mannschaft. Der kostet, glaube ich, auch extrem viel Kraft. Wolfsburg hat halt auch so ein bisschen die Fähigkeit und das, deswegen werden sie, glaube ich, dann manchmal auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Sie besitzen diese Fähigkeit, und das haben wirklich nicht viele Mannschaften, dass sie bewusst ein Spiel langweilig gestalten können.
Ja.
Verstehst du, wie ich das meine?
Ja.
Dass sie den Gegner quasi so einschläfern, gar nicht viel zulassen, dann wirklich auch mal ein Spiel haben, wo sie nur 12 Schüsse zulassen, selber auch gar nicht so viel aufs Tor schießen, aber das Spiel dann irgendwie 3-0 gewinnen, jetzt als Beispiel, jetzt einfach mal so dahingestellt. Und so eine Fähigkeit besitzen, ich glaube, in der DL besitzt nur Wolfsburg diese Fähigkeit und sonst irgendwie die New Jersey Devils früher, die mit Brodeur noch, so dieses Trap-Hockey, was sie damals gespielt hatten, die hatten auch diese Fähigkeit.
Ja, aber mir fällt es aber auch in den letzten Jahren auf, also ich verfolge jetzt die DL ja schon länger, aber tatsächlich regelmäßig im Stadion bin ich seit jetzt der Saison 2014-15, als München im Viertelfinale gegen Wolfsburg raus ist, 0-4, in einer guten Hauptrunde. Und die Spiele habe ich dann gesehen im Stadion und dann dachte ich mir, irgendwie kannst du es gar nicht so richtig erklären, warum Wolfsburg jetzt nach 0-2 wieder auf 2-2 rangekommen ist. Was ist denn passiert in den letzten 10 Minuten? Es steht auf einmal 2-2 und das ist wie selbstverständlich. Und ja, die haben echt so eine Fähigkeit, irgendwie so auch, die haben so ein bisschen den Emotionsschlauch, glaube ich, in der Hand. Dann saugen sie wieder Emotionen raus aus dem Spiel, dann bringen sie wieder ein paar rein, aber auch nur so viele, wie sie wollen. Spritzen sie dann wieder aus ihrem Emotionsschlag raus und dann läuft der Gegner irgendwie heiß oder wird sauer. Dann bleibt man selber wieder ein bisschen weg, wieder cool. Also das ist aber auch so ein bisschen wie der Typ Pavel Groß. Also diese Mannschaft wie der Typ Pavel Groß, der auch irgendwie dann mal komplett ausflippt. Wie bei der Strafe nach der Strafe gegen Likens in Spiel 6, die er dann im Endeffekt dieses 5-3 gebracht hat. Auch meiner Meinung nach, der Check von Likens war der fairste von den paar, die es da gegeben hat in der Phase.
Ja, getwittert.
Da waren ein paar Checks dabei, hätte ich auch gesagt, Bandencheck, aber da in dem Fall hat sich halt Turnbull, glaube ich, war es ja dann eher wieder weggedreht und das war eigentlich ein sauberer Check. Und da dreht er halt komplett durch da draußen, der Groß. Und dann aber nach dem Spiel ist er wieder so, ja, wir fahren dann Montag hin und spielen Spiel. Und auch die Pressekonferenzen, die ich von dem in München erlebt habe, da, das ist einfach
großartig.
Also das ist halt so trocken und was ist ich und aber dann ist er wieder voll bei der Sache da hinter der Bande, dann ist er aber auch wieder total cool. Also echt schon faszinierend.
Apropos total ausrasten, wollen wir zu Augsburg und Nürnberg kommen?
Ja, erzähl mir mal, was du über die Serie denkst.
Ich finde es spannend, dass Nürnberg die Serie noch gewonnen hat. Also tatsächlich glaube ich, das wäre das größere Fiasko, glaube ich, gewesen als das Ausscheiden der Adler Mannheim. Weil Nürnberg, glaube ich, diese Saison auch allen klar machen wollte, mit den Nachverpflichtungen auch und mit den Verpflichtungen schon vor der Saison, beziehungsweise mit der Kaderzusammenstellung, dass sie es ernst meinen und dass sie wirklich München angreifen wollen und den Titel holen wollen. Und dann wäre so ein Aus gegen Augsburg in einer Serie mit 4-1 war es, ne? Also 3-1 war Augsburg vorne, ja.
3-2
war Augsburg vorne, ja, genau. Das hätte sich, glaube ich, nicht so gut verkaufen lassen. Das wäre schon sehr ärgerlich geworden. Ja, also so ich weiß nicht, wie ich's erklären soll.
Ja, nee, das stimmt schon.
Augsburg hatte vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen auf die Serie jetzt gegen Wolfsburg, aber Augsburg hatte vielleicht auch genau die Waffen, mit denen man Nürnberg schlagen kann. Also das sind halt die enorm starken Special Teams, ein gutes Goaltending und halt da ja, vielleicht auch das schnelle Umschaltspiel und halt dann auch die Tore im richtigen Moment zu erzielen.
Oh, das hat auch Wolfsburg auch alles,
oder? Ja, deswegen meine ich ja, deswegen ist es schon so vorgegriffen.
Ja, nee, das stimmt schon. Ja, klar. Aber also ich finde da hinten raus dann trotzdem auch nochmal Respekt an Nürnberg, dass die jetzt dann wirklich die zwei in Folge gewinnen. Gegen eine Augsburger Mannschaft, die zwar eine gute Hauptrunde gespielt hat, aber dann trotzdem in den Playoffs, denke ich jetzt, fast von allen Mannschaften, die drin waren, abgesehen von Bremerhaven natürlich, aber von allen anderen am wenigsten zu verlieren hatte.
Ja.
Also da sagt doch jetzt keiner, bei jeder anderen, bei Köln ist es eine Katastrophe, dass die raus sind, bei Mannheim ist es eine Katastrophe, dass die raus sind, bei Berlin wär's auch nach einer nicht
Berlin
guten Hauptrunde.
Berlin und Nürnberg wär's auch eine Katastrophe gewesen.
Ja, genau. Ne, weil Berlin rettet halt jetzt mit der Halbfinalteilnahme die eigentlich sonst schlechte Saison bis dahin. Ja. Bremerhaven, klar, egal, aber Augsburg, ja, erhobenen Hauptes, ja. Und geile Saison und so weiter. Was siehst du auch die Reaktion dann auf Twitter zum Beispiel, ja. Und ja, und dann aber gegen so eine Mannschaft mit dem Rücken zur Wand zu sein und dann trotzdem noch die zwei Spiele zu gewinnen, Hut ab. Und ich finde halt schon auch, dass das auffällig war, dass in den Spielen halt dann die Spieler, die liefern müssen bei Nürnberg, damit es klappt, dann auch geliefert haben. Allen voran Elitz, aber halt auch einfach diese Reihe, ja, Reinbrecht, Reimer, Elitz.
Ja, wobei, bei Elitz kann man drüber streiten, ob er nicht vielleicht zu viel geliefert hat. Also das halbe Ohr hätte vielleicht.
Ich dachte, er kommt nochmal. Ich dachte, der kommt in dem Spiel. Ich dachte, der kommt einfach ohne Ohr oder halt mit, weiß nicht, wie viel Stichen. Also, aber er war dann schon wieder im Interview während des Spiels und hatte da schon dann gesagt, dass er Halbfinale spielt. Insofern, eine saublöde Situation. Aber das war halt auch, ja, also in Spiel 6 und 7 waren halt einfach die Jungs waren halt die auffälligsten. Auch wenn Reimprecht hinten raus dann, der ja ganz so auffällig war wie am Anfang, der hat ja in den ersten drei Spielen gleich getroffen, sofort da gewesen in den Playoffs, aber dann halt ein Reimer, der seine Tore gemacht hat und ein Elitz. Und das ist halt einfach bei Nürnberg jetzt nochmal wichtiger, weil der Ausfall von Pfödern halt schon wahnsinnig weh tut. Alle Ausfälle, die sie haben, gerade so halt Jürgen der Torwart, das merkt man auch in der Verteidigung, dass die nicht zu kompensieren sind. Und halt Pfödern, der genau ja für dieses Secondary Scoring sorgt, was vielleicht jetzt in den letzten Jahren bei den Ice Tigers noch gefehlt hat, hinter der Reihe, Reimprecht, Reimer, Elitz. Und der fehlt halt jetzt. Und du merkst so, also da habe ich ja zwei Spiele im Stadion gesehen und kommentiert, jedes Spiel ein anderes Line-Up, jedes Spiel dann wieder, was ich dann wieder, der überzählige Ausländer war, jedes Mal ein anderer, so ungefähr fast schon, dann wieder ein Verteidiger raus mit Torp, dann Schramp, Prust, wieder rein, raus, nicht so ganz klar, wer welche Rolle hat, Prust dann eigentlich nur noch der Raufer, der sich halt aber auch dann halt einfach provozieren lässt und der Mannschaft mehr schadet als nutzt. Also hinter Reimprecht, Reimer, Elitz, in der Serie wenig. Und ja, das muss sich auf jeden Fall ändern jetzt in den Playoffs, wenn es nochmal einen Schritt weiter gehen soll oder nochmal einen Schritt weiter.
Gerade wenn du dann mit Wolfsburg eine Mannschaft hast, die das so eiskalt ausnutzen kann, wie du jetzt gesagt hast, halt, ne? Die, die haben diesen Sensor, die nehmen dann vielleicht so ein Tor oder zwei von der Reimer-Reihe hin, sagen, ja, okay, kann man kassieren, aber die schießen dann die anderen drei Reihen ab, sagen wir es so salopp, ja. Also Wolfsburg hat auf jeden Fall die Fähigkeiten, so eine Spiele zu gestalten.
Ja.
Dann verlieren sie vielleicht das Duell gegen die Reimer-Reihe, aber gegen die anderen drei Reihen nicht.
Ja, oder sie schaffen es, die Reimer-Reihe rauszunehmen und,
ja.
Und dann fehlt halt bei Nürnberg eben die zweite, dritte, die trifft, auch wenn ich da zum Beispiel mir jetzt noch eingefallen, den Marco Pfleger zum Beispiel ausnehmen würde, der macht seine Tore und ist jetzt echt auch ungemein wichtig, jetzt nach dem Ausfall von Pföderl. Ja. Und das ist halt so, der könnte so zum Unsung Hero werden in diesen Playoffs.
Das war für mich der Tweet des Super Tuesday. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hatte, aber einer hatte bei Twitter geschrieben, der Pfleger trifft beim Duell Tiger gegen Panther.
Ja, genau. Oliver Wurm war es.
Ja.
Genau, das habe ich auch gesehen, ja. Kannst du dir nicht ausdenken oder so ungefähr in die Richtung. Ja. Ja. Du hast jetzt schon Wolfsburg-Nürnberg angerissen, aber lass uns vielleicht noch die Augsburger gebührend verabschieden.
Okay.
Willst du anfangen?
Ich weiß, du hast sie öfter gesehen und du hast ja auch hier schon ein, zwei Loblieder auf sie gesungen und ich überlasse dir die Bühne.
Ja, starke Saison und hat auch in den Playoffs wieder zu sehen, was sie ausgezeichnet hat. Einfach natürlich klar dieses starke Powerplay, dass sie dann hinten raus in der Serie nicht mehr ganz so zu ihren Gunsten nutzen konnten. Aber auch dieses aggressive, schnelle, harte Eishockey, das sie versucht haben, gegen Nürnberg zu spielen, und auffällig für mich in der Serie war, dass ja, das eigentlich kaum so war, dass ein Spiel richtig knapp war, sondern entweder eine Mannschaft hat richtig dominant war oder die andere. Also da hat man schon auch gesehen, dass es so ein Hin und Her war und mal der eine Ansatz besser funktioniert hat und mal der andere Ansatz besser funktioniert hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Mannschaft irgendwas an ihrer Strategie hätte ändern müssen, sondern es war im Endeffekt halt so, dass Nürnberg dann hinten raus in der Serie seine Spielweise besser durchgezogen hat und natürlich dann nach vier Siegen in sieben Spielen auch verdient im Halbfinale steht, aber die Panther in der Hauptrunde finde ich sehr begeisternd und in den Playoffs echt einen Top-Meisterschaftsfavoriten bis in Spiel 7 gezwungen, sogar dann nochmal zurückgekommen nach zwei Tore Rückstand, nach drei Tore Rückstand nochmal auf eins herangekommen, also auch da nicht aufgegeben und ja, auch so ein kleiner Ausblick vielleicht auf nächste Saison, ein Großteil des Kaders bleibt ja, also die Mannschaft bleibt fast so zusammen, die meisten Schlüsselspieler sind auch nächste Saison dabei, also ich glaube, die Panther werden auch in der nächsten Saison weiter Spaß machen. Vielleicht jetzt nicht so, dass sie sich wieder direkt fürs Viertelfinale qualifizieren, aber ich denke auch, dass es irgendwie so ein bisschen in der Vereinsgeschichte der Augsburger Panther oder in der DEL-Geschichte der Augsburger Panther so ein bisschen ein Turning Point hat sein können diese Saison. Sie waren schon mal Vizemeister, seitdem läuft es eigentlich gar nicht wirklich rund. Vor allem selten in den Playoffs gewesen und das war jetzt so wieder so ein Schritt mal in die richtige Richtung diese Saison, glaube ich. Also Hut ab vor der Saison der Augsburger Panther.
Kann ich mich tatsächlich nur anschließen.
Halbfinale, Wolfsburg gegen, oder pass auf, lass uns dann kurz über die Halbfinale sprechen mhm. und dann einfach die ersten Spiele verfolgen. Ich denke, wir treffen uns wieder nächsten Donnerstag oder nächste Woche, da haben wir dann drei Spiele gesehen. Diese Halbfinalserie, vielleicht machen wir sogar ein bisschen früher, vielleicht schon Mittwoch nächste Woche, nach Spiel 3. Aber egal, lass uns dann kurz noch auf die Halbfinals blicken. Aber lass uns vielleicht nochmal so die Viertelfinals mit so ein paar Kategorien abschließen. Wer ist denn für dich der Viertelfinal-MVP? Kannst auch gerne da einfach in der Serie bleiben, die dich am meisten gepackt hat. Und das ist ja klar, Eisbären gegen Adler.
Ich dachte, du sagst jetzt München gegen Bremerhaven. Ja, du hast gestern da schon mal geschickt, dass du darüber gerne sprechen möchtest. Und ich habe mir da wirklich jetzt heute länger den Kopf drüber zerbrochen und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Felix Brückmann und Petri Wehan tatsächlich. Mhm. Brückmann hast du ja vorhin schon angesprochen, hat überragende Werte und eine überragende Serie gegen Köln abgeliefert und ja tatsächlich Gustav Fessler auch so ein bisschen in den Schatten gestellt, gerade in der Serie. Ich habe mich dann doch für Petri Wehrhahn entschieden, einfach weil ich seine 94,2% Safe Percentage noch ein bisschen beeindruckender finde als die von Brückmann. Aus dem Grund, dass Wehan schon insgesamt über 100 Schüsse mehr auf sein Tor bekommen hat. Das sind im Schnitt, weil du es vorhin gesagt hast, habe ich es kurz mitgerechnet, sind im Schnitt 36 pro Spiel. Mhm. Hat aber auch zwei mehr, muss man dazu sagen. Aber was Wehan dann so den kleinen Schritt vorgibt, ist tatsächlich Spiel 7, 48 Saves. In einem Spiel, wo Mannheim eigentlich nur angerannt ist. Ich glaube, die Eisbären hatten unter 20 Schüsse, ich glaube 16 waren es am Ende, aufs Adlertor. Also da kam wirklich eigentlich viel zu wenig. Und Wehan hat halt wirklich extrem viel zu tun gehabt und deswegen ist Wehan für mich der Viertelfinal-MVP. Hm. Bei dir wird es Brückmann sein, ne?
Ja, gut, aber wenn wir jetzt beide Brückmann, glaube ich, schon ausführlich genug gelobt, dann gehe ich tatsächlich, also ich hatte so ein bisschen geschwankt zwischen Brückmann, wobei das halt einfach, ich meine, allein die Statistiken, glaube ich, ja, ernennen ihn eigentlich von selbst schon zum Viertelfinal MVP, ja. Aber es geht auch so ein bisschen darum, so über den Tellerrand zu schauen oder also, ja, die persönlichen Erfahrungen mit einfließen zu lassen und ich würde tatsächlich dann auch Elitz nehmen, ne? Also der finde ich mit seinen Statistiken jetzt oder auch mit seinen Performances in den wichtigen Spielen, ja, stellvertretend dafür steht, dass bei den Ice Tigers dann hinten raus in der Serie halt doch diese erste Reihe funktioniert hat. Insgesamt 7 Spiele, 3 Tore, 3 Assists, ein Game-Winning-Goal und eben in 5, in 6 und 7, wo es halt drauf ankommt, mit 3 Toren in den beiden Spielen. Also 2 Tore in Spiel 6 und das eine in Spiel 7, vielleicht hätte er noch mehr gemacht, wenn er eben nicht sein Ohr verloren hätte. Und dann halt das auch noch, diese Szene da dann vom eigenen Mann mit dreimal abgeschossen zu werden, das sah ja echt böse aus. Und dann aber halt dann schon während des Spiels wieder da zu sein, mit Turban ein Interview zu geben, dir vor das Spiel aus ist, schon zu sagen, ich spiele Halbfinale, halt auch einfach so dieses Selbstverständnis. Hat mir gut gefallen und es ist ja immer noch ein junger Spieler, darf man nicht vergessen, ist 24. Also es ist wirklich das, also wenn man immer vom Pföderl ist so der Youngster bei den Ice Tigers, der ist aber 23. Also jetzt ist er halt nicht so viel älter, aber man hat sich schon mehr an ihn gewöhnt, finde ich, weil er halt schon jetzt länger mit Reimbrecht und Reimer in der Reihe spielt. Und übrigens hat der Hörer Max, mit dem ich auch öfter mal in den Stadien unterwegs bin, der selber auch sehr gut Eishockey gespielt hat, lange Junior-Nationalspieler war, der hat mich so ein bisschen dafür kritisiert oder uns dafür kritisiert, dass wir Elitz so als reine Kampfsau bezeichnet haben, was wir, glaube ich, nicht ganz so gemacht haben, aber wir haben ihn damals, als wir über Elitz ein bisschen mehr gesprochen haben, eher so die Arbeiterrolle in der Reihe eben verliehen. Ja. Und was mir jetzt halt tatsächlich so vor allem in der zweiten Saisonhälfte und auch in den Playoffs aufgefallen ist, erstens ist der brutal schnell und der hat auch wirklich gute Hände und ein gutes Auge. Also das ist nicht, er ist halt, weil er auch so ein Tier ist, schon noch am ehesten der Arbeiter in der Reihe, aber auch ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler.
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, genau. Ja. Aber also er hat da beide Rollen. Ja. Also ich habe, glaube ich, dann auch so ein bisschen despektierlich gesagt, der hält halt dann ab und zu mal einen Schläger rein. Und das war wahrscheinlich, das war unfair gegenüber Yasin Elitz. Dann ist es schon deutlich mehr. Also dann ist das mein MVP der Viertelfinalserie. Hast du denn einen Moment in diesem Viertelfinale, an den du dich länger erinnern wirst? Vielleicht das Tor, das du nicht gesehen hast in Spiel 6.
Auch da wieder eine enge Wahl. Also das Tor in Spiel 6 war ganz weit oben, aber tatsächlich ist es und hier mit dem weniger positiven Ende, also mit dem negativen Ende für die Eisbären Berlin, tatsächlich diese 3,5 Sekunden vor Schluss, wo Matthias Plachter das 3:3 macht und das Spiel in die Overtime schickt in Spiel 1. Weil ich glaube einfach, das hätten die Eisbären die Serie verloren, dann wäre es immer wieder zurück zu dieser Situation gegangen und hätte immer wieder geheißen, in der Situation haben die Eisbären das Spiel verloren. Und so war es halt immer eine Warnung. Die Spieler haben das in den nach den Spielen in der Mixzone auch immer wieder betont, haben gesagt, dass sie sowas wieder vermeiden wollen. Das war vor allem nach Spiel 6, nach der Overtime halt immer wieder zu hören. Sie haben schon mal den Fehler gemacht, sie wollten jetzt wacher sein. Und den Spielern, also den Eisbären, war halt bewusst, sie hatten dieses Spiel 1 eigentlich im Sack und waren sich vielleicht zu sicher oder so. Und insofern fand ich, diese Situation war für mich eigentlich so bisher der Moment. Aber dich gefolgt von dem Tor, was ich nicht gesehen habe, und vom Tor in Spiel 7 durch Ling Li.
Okay. Wie war die Zigarette vor dem Tor in Spiel 6?
An die kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich stand ja dann quasi nochmal eine Zigarettenlänge vorm Fahrstuhl. Also ich bin wirklich rechtzeitig losgegangen. Also ja. Hör auf. Und du kommst ja dann nicht hoch in der Mercedes-Benz-Arena, weil das sind Feuertüren und du kannst die nur von einer Seite öffnen und stehst im Treppenhaus und hast auch verloren.
Aber willst du das vielleicht mal, das könnte man vielleicht, so das Foto von dir von hinten, würde ich jetzt vielleicht, kann ich mir gerade so vorstellen, ein Foto von dir von hinten und oben auf dem Bildschirm fällt gerade das Tor. Also ich weiß nicht, ob es genau so war, aber so male ich mir das gerade aus. Da fällt gerade das Tor in Spiel 6, also Nöbels hält gerade so seinen Schläger rein und dieses Foto druckst du dann als Abschreckung auf Zigarettenpackungen.
Weil es davon wahrscheinlich kein Foto gibt.
Rauchen fügt ihnen und ihrer Umgebung, wie heißt das schon? Ernsthafte Schäden zu, oder keine Ahnung. Ihnen und ihren Mitmenschen, ernsthaft, keine Ahnung, ja. Also das fände ich fast noch ein bisschen abschreckender als die ganzen Bilder, die jetzt aktuell drauf sind. Tom Kanzler von hinten, während oben gerade Marcel Nöbels die Eisbären in Spiel 7 schießt. Aber leider nur auf dem Bildschirm. Obwohl es eigentlich 50 Meter weiter auch das Stadion gäbe.
Ich glaube, daneben auch die Schlange an Eisbären-Fans, die gerade noch Bier holen.
Ja, okay, gut. Ja.
Dein Moment.
Mein Moment. Bei mir ist echt schwer. Ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mit, ich kann auch mal so zwei vielleicht nennen, auch von Mannschaften, die weitergekommen sind. Also wir klammern die München irgendwie komplett aus jetzt hier aktuell, ja. Aber es ist halt einfach so, die sind halt schon lang weiter und irgendwie 8-2 in Spiel 4 und am Ende halt easy. Wenn Eishockey mal easy sein kann, also so easy wie Eishockey halt sein kann. Also die Münchner sind komplett ausgeklammert, dann bleiben, wenn du jetzt Berlin schon genommen hast, dann bleiben mir halt noch Wolfsburg und Nürnberg, die weitergekommen sind. Bei Nürnberg fand ich sehr am Ende beeindruckend, in dem Moment irgendwie verwunderlich. Das Interview von Patrick Reimer nach dem Spiel 5, dass die Eistagers verloren haben, also mit dem sich sozusagen Augsburg den Matchbook erarbeitet hat, die 3-2-Führung in der Serie.
Spiel 4 meinst du?
Spiel 4, genau. Nee, Spiel 5. Wo sie in 3-2 in Führung gegangen sind in der Serie. Spiel 5, stimmt schon. Dann hat der Nürnberg 2 in Folge gewonnen, 6 und 7. Ich meine, das Interview nach Spiel 5.
Stimmt, ja.
Als er halt so, Patrick Reimer so, ja, so irgendwie so fast so ein bisschen, ja, relaxed eben gesagt hat, ja, jetzt halt noch 2 Spiele, also wird es nicht im Wortlaut wiedergegeben, so ein bisschen den Inhalt. 2 Spiele können wir auf jeden Fall gewinnen, das werden wir jetzt versuchen und dann schauen wir mal, so ungefähr. Also das ist tatsächlich nur der sinngemäß wiedergegeben. Weil ich hab das Interview geführt und habe ihn halt am Schluss gefragt, was er denn jetzt den Fans so mit auf den Weg geben kann. Und das war dann irgendwie, das war jetzt keine große Kampfansage, sondern irgendwie so ein bisschen, ja, so.
Machen wir
so,
schon.
Ja, genau so. Relax, so ungefähr. Das fand ich in dem Moment fast ein bisschen wenig, hinten raus. Was hat genau das dann, ja? Also es sind dann noch 2 Spiele, jedes Spiel geht bei 0-0 los. Glaube an die eigene Stärke war da und dann gewinnen sie halt die Serie. Und dreimal spielt auch gut in beiden Spielen und macht auch seine Tore.
Ja.
Und das war so der eine Moment. Und der andere, das Grinsen von Gerrit Fauser in Richtung Moritz Müller.
Ja.
In dem Spiel, das Köln deutlich verloren hat, das musste dieses 0-4 gewesen sein. Als also da die 0-4 war es, oder? Als die
Grizzlies dann. Vor der letzten Ausgabe.
Genau. Kurz vor der letzten Ausgabe. Als die Grizzlies dann eben sich die 3-1 Führung erarbeitet haben. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da keinen Quatsch erzähle. Den Spielplan mir kurz raus suchen. Aber du weißt die Szene, oder? Weil die 5-1, genau, 5-1, Spiel 4, genau, 5-1, Spiel 4. Also eins von den beiden, entweder 4-0 oder 5-1, diese beiden Siege dann. Also irgendwie halt so dieses, ja, dieses typische Wolfsburger Eishockey dann auch in der Szene sich wiedergespielt hat, dass Fauser eben erst provoziert hat und dann halt, mal machen hat lassen, so ungefähr.
Ja.
Und das war gerade eine Phase, in der die Haie sich eben halt auch provozieren haben lassen in dieser Serie und halt auch meiner Meinung nach die Phase, in der die Haie, oder was heißt meiner Meinung nach, ist doch ganz klar, dass die Haie in der Phase die Serie verloren haben mit den 3 Niederlagen in Folge, 3-1 Wolfsburg, 4-0 Wolfsburg, 5-1 Wolfsburg. Und dann eben, ja, die letzten beiden Spiele zwar sehr, sehr eng mit 1-0 Sieg Köln und 1-0 Sieg Wolfsburg, aber hat für die Haie dann nicht gereicht. Das war so noch auch so ein Moment in diesen Playoffs, an den ich mich erinnern werde. Und dann abschließend zum Viertelfinale, was wir schon angeschnitten haben, was ich im Eishockey immer sehr, sehr cool finde, ist, dass halt nicht nur die Stars wichtig sind, sondern dass es immer in den Playoffs Unsung Heroes gibt. Und weiß nicht, hast du so einen Unsung Hero des Viertelfinals? Meinen können wir vielleicht dann, ich hatte mir keinen überlegt, aber mir ist halt jetzt während des Gesprächs auch eingefallen, dass Pfleger schon einer war in der Nürnberg-Augsburg-Serie. Also würde ich vielleicht mal Marco Pfleger nehmen. Wir hatten ja auch schon angesprochen, warum. Hast du auch so einen in die Richtung?
Es ist bei mir sehr eisbärenlastig tatsächlich. Ich habe Julian Talbot mir dann dort ausgesucht. Ein Spieler, der für seine Hauptrunde etwas gescholten wurde, der aber in meinen Augen, also für mich ist Julian Talbot auch so ein Unsung Hero schon über die Saison hinweg eigentlich, weil ich will mir da nicht zu viel rausnehmen, aber wenn man halt ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man schon, welchen Wert er insgesamt für die Mannschaft hat. Und sein Wert ist halt nicht der Wert, der sich dann letzten Endes als Punkte, Tore in der Statistik auswirkt, sondern er ist tatsächlich dieser. Uwe Krupp nutzt ihn sehr stark als diese Zwei-Wege-Option, als defensiven Center, der die defensiven Face-Offs nehmen muss gegen die stärkeren Reihen der Gegner, der in Unterzahl oft die erste Option ist und dort eigentlich einen ziemlich guten Job macht. Jetzt hat er halt eine relativ schwache Hauptrunde gespielt, ist kürzlich ja auch Vater von Zwillingen geworden. Vielleicht hat das so ein bisschen Auswirkungen auf seine Leistung gehabt. Kann man gerne drüber spekulieren. Aber jetzt gerade in den Playoffs zeigt sich der Wert dann halt doch deutlicher, wenn die Spiele enger werden. Gerade jetzt auch gegen Mannheim hat er halt wirklich oft die Rolle bekommen, dass er gegen die stärkste Reihe der Mannheimer spielen musste. Das war ja dann meistens die Kolarik-Reihe mit Plachter. Klar, in Spiel 1 ist das vielleicht hier und da mal schiefgegangen, aber größtenteils hat er einen sehr guten Job gemacht und hat jetzt halt schon in diesen Playoffs mit 4 Toren genauso viele Tore wie in der Hauptrunde. 7 Punkte in 9 Playoff-Spielen. Also für mich ist es Julian Talbot, der Unsung Hero. Hm. Ja.
Okay. Sehr schön. Pass auf, wir machen jetzt den Blick aufs Halbfinale mal ein bisschen schneller.
Okay.
Weil wir einfach jetzt, also ich bin ja dann am Freitagabend in München, kommentiere auch für Telekom Eishockey, deswegen habe ich mir da ein bisschen Gedanken gemacht und zu der Serie, was meiner Meinung nach den Ausschlag geben könnte. Und du kannst mir mal sagen, was du dazu denkst und Nürnberg-Wolfsburg können wir auch nochmal kurz anschneiden, aber haben wir ja eigentlich auch so besprochen, was die Stärken der jeweiligen Mannschaften sind und was passieren könnte. Also was ich bei München-Berlin, das sind 2 Punkte, über die ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe. Das eine ist, es ist zwar irgendwie auch wieder eine Floskel und jetzt auch keine tiefgreifende Analyse, aber ich glaube, dass das Spiel 1 unglaublich wichtig wird für die Eisbären Berlin. Denn wenn sie eine Chance haben wollen in der Serie, dann müssen sie das erste Spiel gewinnen. Wenn die Münchner jetzt mit dieser langen Pause dann merken, okay, die hat uns eigentlich gar nichts getan, wir sind größtenteils fit, wir haben eine Pause gehabt, wir haben jetzt vielleicht nicht den Spielrhythmus, aber wir sind dann gleich wieder da, vor allem im Publikum und gewinnen gleich wieder dieses Spiel 1 und behalten erstmal den Heimvorteil. Wenn die das merken, dann glaube ich, sind die nicht zu bezwingen in der Serie. Gleichzeitig, wenn Berlin Spiel 1 gewinnen würde, mit 1-0 in Führung geht, dann die Red Bulls zum Denken bringt und dann am Sonntag dann vor voller Hütte und vor einem frenetischen Publikum, das eben im letzten Heimspiel ein Overtime-Krimi gesehen hat, dann da mit dieser 1-0-Führung im Rücken spielt, dann kann es funktionieren für die Eisbären. Das Zweite, was ich mir überlegt habe dazu, ist, wie sind eigentlich die Münchner zu schlagen? Also wie kannst du die bezwingen? Wenn du, glaube ich, ihr Puckbesitz Eishockey mitspielst und sie da auf der Ebene schlagen willst, dann funktioniert das nicht, weil sie da einfach zu stark sind. Ich glaube, dass dieses eine Tor, das die Eisbären gegen Mannheim jetzt geschossen haben, also der Game-Winner von Langley nach dem weiten Pass von Baxmann, dass das so ein Spielzug sein könnte, mit dem man München schlagen kann. Also diese Stretch-Pässe mit hinten raus aus der eigenen Zone, über die neutrale Zone drüber. Und dann eben vielleicht mal ein Alleingang. Das sind so die Geschichten, die funktionieren könnten, weil bei den Red Bulls die Verteidiger unglaublich offensivfreudig sind, gerne mit nach vorne gehen, dann normalerweise schon ein Stürmer auch die Position wieder einnimmt, aber manchmal funktioniert es vielleicht nicht perfekt und vielleicht kannst du da mal eben spekulieren auch, du musst wahrscheinlich auch spekulieren und eben auf so einen Konter dann setzen. Und das sind, glaube ich, so Spielzüge, mit denen du die Münchner schlagen kannst. Dann vielleicht, wie du schon angesprochen hast, den besseren Tor mit Wehren im Vergleich zu auszubirken und so weiter und so fort. Aber das sind so die zwei Hauptpunkte, die mich da bei dem Spiel am Freitagabend reizen. Was sagst du dazu?
Zu deinem ersten Punkt, da bin ich total bei dir. Ich denke auch, wenn die Eisbären überhaupt eine Chance haben wollen in der Serie, dann nur, wenn sie wieder lang wird. Klingt auch eigentlich total blöd, weil die Eisbären ja jetzt schon das meiste Hockey gespielt haben von allen Teams im Halbfinale. Selbst ohne Pre-Playoffs. Aber ich glaube, wenn die Serie über 6 oder 7 Spiele geht, dann hätten sie oder haben sie wahrscheinlich eine höhere Chance, die Serie zu gewinnen, wenn München jetzt wirklich die Pause so weit nutzt, die sie jetzt hatten und mit vollem Schwung in die Serie geht, dann kann das tatsächlich kurz werden. In der Hauptrunde haben die Eisbären alle Spiele verloren und die beiden Spiele in München waren ja tatsächlich gar keine schlechten Spiele der Eisbären. Bei dem einen Spiel, da kann ich mich noch dran erinnern, da war es tatsächlich genau die Phase, wo die Eisbären halt wirklich kommt. Also da war das Verletzten-Lazarett fast größer als das Aufgebot auf dem Eis. Da waren wirklich 3 Reihen, 5 Verteidiger, glaube ich. Und dann ist sogar noch einer verletzt ausgefallen mit Dupont, glaube ich, war das in dem Spiel. Und dann haben sie das Spiel mit 4 Verteidigern zu Ende gespielt und 3 Reihen vorne. Jetzt haben sie einen vollen Kader und haben vielleicht genau die Chance mit dem, was du sagst, ja, auch so ein bisschen das, was Augsburg ja auch gespielt hat, ne? Diese langen, schnellen Pässe, die neutrale Zone schnell überbrücken, hinten raus, ist vielleicht die Chance, mit der sie es schaffen können. Dann der Faktor Fehan, da hast du natürlich auch total recht. Das kann natürlich dann auch wieder wichtig sein. Für mich ist es dann halt immer nur so dieses, wollen sie wirklich den Faktor Glück herausfordern und sowas wie in Spiel 7 jetzt in der Serie gegen München komplett durchziehen und sich halt wirklich dieses Puckbesitzduell dann quasi ersparen und vorne hilft der liebe Gott spielt oder wollen sie vielleicht wirklich versuchen, auch ein bisschen Eishockey zu spielen? Das wird spannend zu sehen sein. Aber wie gesagt, meine Prognose, wenn die Serie über 4 oder 5 geht, dann geht München durch und bei 6 oder 7 haben die Eisbären eine bessere Chance, sagen wir es so. Aber ich sehe München schon ein bisschen vorne.
Und Ice Tigers gegen Grizzlies hattest du ja so teilweise ein bisschen vorweggenommen, aber
ja.
Also die Panther mit ihrer Spielweise konnten die Ice Tigers fordern und zumindest in Spiel 7 zwingen. Die Grizzlies mit ihrer Spielweise, ja, können sie vielleicht nicht nur in Spiel 7 zwingen, sondern ja, vielleicht auch tatsächlich zum zweiten Mal in Folge ins Finale einziehen, weil sie halt die Möglichkeit haben oder die Fähigkeiten, eine Reihe vielleicht sogar komplett auszuschalten.
Ja.
Oder wie du gesagt hast, die eine Reihe halt da mal ihre 1-2 Tore schießen lassen, aber die anderen auszuschalten. Special Teams, bei Nürnberg ist ja auch noch so eine Geschichte, bleiben die weg von der Strafbank. Das haben die Haie zum Beispiel zu Beginn der Viertelfinalserie nicht geschafft und die Grizzlies halt dann echt mit starkem Powerplay. Special Teams Vorteil Wolfsburg, Goalie wahrscheinlich Vorteil Wolfsburg. Ich muss auch sagen, Coaching wahrscheinlich fast in jeder Serie. Jetzt nicht nur Vorteil Wolfsburg, Nürnberg, Vorteil Wolfsburg, Einzelspieler, Vorteil Nürnberg, aber ja, reicht das dann, ist halt echt die Frage. Also, ich finde fast eine ähnliche Serie wie Nürnberg-Augsburg wahrscheinlich, nur das wird nicht so ein wildes Hin und Her werden. Das glaube ich, kannst du mit den Grizzlies nicht machen. Also es wird nicht passieren, dass dann Nürnberg da mal 1-5-2 gewinnt, glaube ich nicht. Und die Grizzlies dann wieder 4-0 oder so, weil bei Nürnberg-Augsburg war es ja tatsächlich so, dass es von Spiel zu Spiel ja irgendwie sich komplett gewandelt hat und halt eine Mannschaft wieder die Nase vorne hatte, deutlich vorne hatte. Ich glaube, das ist halt mit Wolfsburg nicht zu machen. Also aber von den Ansätzen her eine ähnliche Serie, aber bei Wolfsburg hat nochmal mit mehr Qualität als bei Augsburg.
Also es ist, ja. in meinen Augen wird es das Finale aus dem letzten Jahr wiedergeben. Das wäre dann Wolfsburg gegen München. Also die ganzen Punkte, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass Augsburg die richtige Antwort hatte, oder vielleicht genau die richtige Antwort auf das Nürnberger Spiel hatte, dass die ganzen Punkte treffen auf Wolfsburg zu. Und dann das, was du eben gesagt hast, das ist halt genau, also da bin ich total bei dir. Ist vielleicht für die Hörer jetzt ein bisschen langweilig, aber ich sehe Wolfsburg da tatsächlich vorne. Und ich kann mir Wolfsburg sogar fast in, ja, 5 oder 6.
Ja, ja, ich habe die halt tatsächlich halt so die Nürnberger Topspieler da noch nicht abgeschrieben und erwarte eigentlich auch bei Nürnberg auch von Spielern wie Schramp, Stackel, einem auch Dupuis, Siegel und so weiter auch nochmal eine Steigerung. Ich bin gespannt, ob sie die defensiven Probleme in den Griff bekommen, ob sie die Torwartfrage jetzt gelöst haben mit Reimer. Also da waren schon, also es gibt echt nach diesem Viertelfinale, auch wenn Nürnberg weitergekommen ist, schon deutlich mehr Fragezeichen bei Nürnberg als bei Wolfsburg. Bei Wolfsburg gibt es kein Fragezeichen. Also die sind weiter, sind im Halbfinale. Das sind alles Ausrufezeichen bei Wolfsburg. Es gibt nämlich kein Fragezeichen bei Wolfsburg. Also was wäre die, es gibt nicht die Frage, sind die defensiv stabil genug? Es gibt nicht die Frage, machen sie ihre Tore? Es gibt nicht die Frage,
wer steht im Tor?
Sind die Stars wirklich die Stars? Es gibt nicht die Frage, wer spielt überhaupt im Tor? Es gibt nicht die Frage, können sie die Verletzungen kompensieren? Es gibt keine großen Fragezeichen. Es gibt halt bloß die Frage, können sie es nochmal jetzt über 5, 6, 7 Spiele durchziehen gegen Nürnberg? Und bei Nürnberg gibt es für mich mehr Fragezeichen. Aber ich glaube, dass trotzdem diese Fragezeichen auch zu Ausrufezeichen werden können. Ich glaube, dass München weiterkommt. Tut mir leid.
Ich bin bei dir. Ich hab ja eben auch gesagt, ich glaube, dass München schon eher. Ja.
Und ich bei dem anderen, da sage ich 50-50 fast. Also mit leichter Tendenz vielleicht für, ja, vielleicht echt für Wolfsburg. Schwer, aber wird echt interessant. Also coole Playoffs in dieser Saison. Absolut. Die Halbfinals werden, glaube ich, dann nochmal. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das eine Mannschaft, dass es irgendwie beide in 5 durch sind. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Also, ich glaube, das wird schon auch nochmal, wird schon nochmal sehr unterhaltsam in den Halbfinals. Wir werden es verfolgen und werden dann in der nächsten Episode, nächste Woche drüber sprechen, über die ersten Partien. Du wirst genau auch auf die Eisbären noch schauen, aber wie wir dich kennen, auch insgesamt Eishockey viel schauen. NHL klammern wir jetzt heute und vielleicht auch nächstes Mal nochmal komplett aus und wir können ja dann eigentlich nahtlos in die NHL Playoffs einsteigen und vielleicht auch mal wieder in einer Folge wieder ein bisschen weg vom Konkreten gehen, aber also es wäre, glaube ich, jetzt affig gewesen, wieder über irgendwelche Advanced Analytics zu sprechen in dieser Episode, wenn gleichzeitig halt in den DEL Playoffs rund geht.
Aber wir haben vielleicht ja nur ganz kurz, Leon Dreiseitel ist der erfolgreichste Spieler der NHL in den letzten 2 Wochen.
Ja, genau. In den letzten 2 Wochen, nicht nur der
nicht nur, weil er den Rekord gebrochen hat, sondern er ist tatsächlich, hat die meisten Punkte der letzten 2 Wochen von allen Spielern.
Okay, ich sag trotzdem nur, also die Spiele von Oilers, die ich jetzt gesehen habe, haben nochmal unterstrichen, was du gesagt hast, dass halt das ist schön und gut ist und auch cool natürlich für Dreiseitel, aber es ist halt schon viel McDavid. Also ich glaube, man kann mal einen Tag verbringen und sich nur Highlight-Clips von McDavid anschauen und halt, da reichen oft ja auch 5 Sekunden, weil dann geht's in der neutralen Zone los und 5 Sekunden später ist das Ding halt drin. Und er läuft halt, hast du vor kurzem den gesehen, als er von der Bank kommt und mit dann Doughty. Einfach mal Drew Doughty einfach mal komplett die Knöchel bricht.
Und das Schlimme ist ja daran, McDavid bewegt sich ja kaum. Also der macht ja kaum Schritte auf dem Eis. Der macht 3-4 Schritte und ist auf einmal bei diesem Speed und kommt an Doughty vorbei, als wäre es so eine Pylone. Also wirklich, das ist unfassbar.
Ja, also noch nie da gewesen, diese Kombination aus Skating und Stickhandling. Also tatsächlich nicht once in a generation, sondern once in many generations, dieser Mann. Also wer Eishockey schauen will und wer sich begeistern will auch für Eishockey, sollte, glaube ich, die Oilers schauen oder besser gesagt McDavid schauen. Weil das ist echt ein Genuss. Und du brauchst doch nicht viel Ahnung zu haben, um zu sehen, ob er an der Scheibe ist. Du merkst es einfach, weil er einfach deutlich schneller ist als alle anderen. Also es ist echt.
Absolut.
Also du musst nicht auf die Rücknummer schauen, du musst nicht mal auf die Skating-Technik schauen. Wenn da einer mit deutlich mehr Tempo kommt als alle anderen, dann ist es McDavid, Punkt. Das ist für den Kommentator auch angenehm. Trivia, Tom.
Ja.
Ich hab jetzt sogar zwei, weil. Darf ich zwei stellen? Weil ich habe jetzt, mir kommen teilweise, also letztes Mal hatte ich ja auch erst die Trivia, dann während der Show ist mir die eingefallen. Und jetzt habe ich auch wieder eine passende auch. Also eigentlich in doppelter Hinsicht, zwei passende habe ich. Ich fange mit der Eisbären-Trivia an. Eisbären Berlin, sagen der Herr was, die sind jetzt im Halbfinale der DEL. Ich habe mir sagen lassen, die sind sogar DEL-Rekord-Champion, muss schon ein bisschen her sein, dass sie die Meisterschaften gewonnen haben nach dieser Hauptrunde. Und damit ist das Eisbären-Bashing beendet. Hauptrunde, haben wir schon gesagt, war jetzt nicht so überragend von den Eisbären Berlin, am Ende Achter. Was war denn die längste Siegesserie der Eisbären in der Hauptrunde? Wie viele Spiele? Und du musst wieder kurz
jetzt Pause diese lassen. Saison?
Ja, genau. In dieser Hauptrunde die längste Siegesserie der Eisbären Berlin. 5, 4, 3 oder 2 Spiele. Kurz Pause, damit alle mitraten können, mittippen können. Die längste Siegesserie der Eisbären Berlin in der Hauptrunde der Saison 2016-17. 5 Spiele, 4 Spiele, 3 Spiele oder 2 Spiele. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick.
Ich glaube, das waren 4 Spiele.
Es waren tatsächlich 2 Spiele.
Echt?
Die Eisbären Berlin haben in dieser kompletten Hauptrunde, ich habe es mir heute nochmal angeschaut, nie mehr als 2 Spiele in Folge gewonnen.
Oh Gott.
Was echt Wahnsinn ist, aber es ist tatsächlich so. Und sie haben ja jetzt auch in den Playoffs auch nie mehr als 2 Spiele in Folge gewonnen. Aber ich meine, du kannst Meister werden, wenn du eine ganze Saison nie mehr als 2 Spiele in Folge gewinnst. Du musst halt nur jetzt
die entscheidenden Spiele gewinnen.
Genau, dann immer Spiel 7 jeweils zum Beispiel gewinnen. Also es ist tatsächlich, ich habe es mir jetzt heute nochmal rausgeschrieben, gab ja Ende Dezember, Anfang Januar, begonnen, glaube ich, um Weihnachten rum, diese 7 Niederlagen in Folge. Ja. Und die haben nie mehr als 2 Siege in Folge. Und es war witzigerweise oft so, oder 2 oder 3 Mal sogar so, dass sie 2 gewonnen haben und dann kam München und dann gab es eine Niederlage. Es gab ja 4, du hast ja schon gesagt, in der Hauptrunde gegen München, aber es waren nie mehr als 2 Siege in Folge für die Eisbären Berlin. Ihr könnt es nochmal wieder überprüfen, aber ich habe jetzt echt oft reingeschaut in die Ergebnisse. Es müsste stimmen. Und dann schiebe ich gleich darf ich die zweite hinterher schieben oder willst du zwischendrin?
Nee, mach.
Okay. Wir waren ja beim Thema Unsung Heroes. Und dazu ist mir wieder was eingefallen, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Stanley Cup Finals 2009 zwischen den Pittsburgh Penguins und den Detroit Red Wings. Beide Mannschaften gespickt mit Stars. Bei den Penguins natürlich schon Crosby und Malkin. Bei den Penguins auch schon ein Chris Letang zum Beispiel. Bei den Red Wings ein Zetterberg, ein Datsyuk. Damals noch mit Johan Franzen. Natürlich Niklas Lidström. Also große Stars. Wer hat in Spiel 7, das die Pittsburgh Penguins mit 2-1 gewannen gegen die Detroit Red Wings, die beiden Tore für die Penguins geschossen. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, spät. Zweifacher Torschütze in Spiel 7 der Stanley Cup Finals 2009 zwischen den Penguins und den Red Wings.
Das weiß ich sogar.
Ja, stark.
Das müsste Max Talbot gewesen sein. Genau,
Maxime Talbot. Und da, also das macht doch eigentlich die Unsung Hero-Geschichte rund. Der damals, wenn mich nicht alles täuscht, in der Reihe mit Stahl und Kennedy gespielt hat, oder? Mit Jordan Stahl und mit Tyler Kennedy. Und witzigerweise haben die Penguins ja auch das Spiel 6 mit 2-1 gewonnen. Ich habe es mir jetzt gerade bei Wikipedia nochmal aufgemacht. Torschützen in Spiel 6 für die Penguins, Jordan Stahl und Tyler Kennedy. Für die Red Wings, Chris Draper. Also da war echt, es ist eigentlich, unterstreicht nochmal das, was wir heute besprochen haben. Es ist einfach Hockey. Also das ist, die großen Stars waren da auch alle mit dabei, aber die haben da einfach gar nicht so geglänzt. Also es waren halt in den entscheidenden Spielen wirklich diese dritte, vierte Reihe Grinder.
Und ja, weil sich die großen Stars ja meistens in den Playoffs da dann auch so rauskürzen, ne? Ja. Also dann entscheiden ja oft dritte und vierte Reihen über Erfolg und Misserfolg.
Ja.
Aber das mit Talbot habe ich, der war ja jetzt am Wochenende, glaube ich, auch kurz in den Schlagzeilen. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Der spielt ja jetzt in der KHL.
Ja.
Und hat dort einen ziemlich üblen Check abbekommen.
Ja, okay.
Abbekommen. Und der Spieler, der ihn gecheckt hat, wurde jetzt für 8 Spiele gesperrt. Also das war wirklich, also es gibt ja keine, dieser Begriff Blindside-Hit, den gibt es ja an sich im Regelwerk nicht. Mhm. Aber es war halt quasi dieses East-West und dann halt, also aus dem toten Winkel quasi Schulter, Ellenbogen hoch und trifft ihn halt so kurz unterm Ohr, hinterm Ohr.
Ja.
Ah. Übel. Okay.
Schön, also klar, du kennst dich natürlich mit den NHL Finals 2009 besser aus als mit der Hauptrunde der Eisbären Berlin, hatte ich auch so erwartet. Ja, die Eisbären-Frage war natürlich auch ein bisschen fies, weil also 2 Siege in Folge ist ja nix. Das hat mich einfach überrascht, aber macht er jetzt im Endeffekt auch aktuell nichts mehr? Also sie können es ja noch ausbügeln mit den Playoffs. Oder sie haben es ja schon so, also ich finde Halbfinale. Ich habe vor ein paar Wochen oder öfter mal in der Saison gesagt, wenn für die Eisbären Berlin, also für die Eisbären Berlin muss alles richtig laufen, damit die ins Halbfinale kommen. Also das ist tatsächlich, ich gebe es nochmal zu, für mich die Mannschaft, die mich einfach jetzt in den Playoffs am meisten überrascht. Hast du auch eine Trivia?
Ich habe eine Trivia. Und zwar, kannst du dich an die Trivia-Frage der letzten Woche erinnern?
Ja. Für welche Mannschaft Markus Sturm gespielt hat, als er den bis dahin gültigen deutschen Rekord an Scorerpunkten aufgestellt hat.
Genau. Und dann hatten wir im Nachgespräch ja dann auch noch drüber gesprochen, welche Spieler wohl in dieser Zeit, seitdem wir die Advanced Analytics erfassen, welcher Spieler den besten Corsi-Wert hat. Mhm. Und dementsprechend meine Frage, seit 2007 seit 9 Jahren, werden jetzt die Advanced Analytics erhoben. Welcher Spieler war in diesem Zeitraum mit mehr als 3000 Minuten Eiszeit der Spieler mit der besten Corsi for Percentage insgesamt? Ist nicht ganz einfach.
Achso, okay.
Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
2007. Auch schon ein langer Zeitraum.
Ich kann dir ja Tipps geben, das ist, glaube ich, fair.
Ja.
Dieser Spieler ist Verteidiger.
Okay.
Ist knapp unter 5000 Minuten, 290 Spiele hat er gemacht in dem Zeitraum und hat 2 Stanley Cups gewonnen. Okay. In dieser Zeit. Hat einen gewissen Bezug zu den Eisbären Berlin.
Okay, also dann würde ich tatsächlich ist schwer. 2007, aber heißt nicht unbedingt, dass er seit 2007 auch spielen muss bei dem Team, oder?
Nein.
Dann würde ich tatsächlich Drew Doughty sagen.
Leider nicht. Aber die Richtung stimmt. Das ist, ich glaube, größtenteils Doughtys Partner in der Verteidigung, Jack Muzzin.
Okay, Muzzin, ja.
Jake Muzzin hat in 290 Spielen eine Corsi-4-Percentage von 59,1%. Das ist schon bockstark.
Ich hätte ursprünglich, ohne Tipp, hätte ich gesagt Patrice Bergeron. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob ein Stürmer da nicht einfach gar keine Chance hat. Und als du dann gesagt hast, zwei Stanley Cups, hätte ich zwischen Doughty und Duncan Keith entschieden, wobei das ja nicht stimmt, weil Duncan Keith hat ja schon drei Stanley Cups gewonnen. und dann also als beim Berlin gewisser Bezug, da war ich dann bei den Kings und dann eben bei Doughty. Also einfach als der Verteidiger, der mir da einfach als erster einfällt.
Also Doughty ist auf Platz 20 in dieser Liste mit 55,5%.
Mhm. Ja, sag mal die ersten fünf.
Ja, also sehr interessant. Also wie gesagt, ich habe die Liste auf Minutes Played 3000 runtergekürzt, damit dann halt diese ein Spiel 100% da ja, quasi ja, rausfallen. Genau. Ja. Und ich so ein bisschen einen größeren Zeitraum haben wollte. Also wir haben auf Platz 1, wie gesagt, Jake Muzzin. Auf Platz 2 ist Pavel Datschuk mit 8500 Minuten Eiszeit und 58,8% Corsi-4-Percentage. Thomas Holmström ist auf Platz 3. Auf Platz 4 Brian Rafalski. Mhm. Und auf Platz 5 ist Thomas Tatar. Und damit haben wir unter der Top 5 4 Detroit Red Wings. Okay. Und da streicht vielleicht auch so die gute Phase, die die Red Wings noch hatten, so zwischen 2007 und 2010 ungefähr, glaube ich, müsste das ja noch gewesen sein, wo sie ja wirklich noch zumindest hauptrundentechnisch ein ganz gutes Team waren. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege im Kopf.
Naja, Stanley Cup 2008 haben sie noch gewonnen.
Also stimmt.
Da waren die ja, die von dir genannten, außer Tatar, alle dabei.
Ja.
Oder Rafalski hat da noch, ja. Ja, und Datsyuk, schon interessant. Habe ich vor kurzem auch wieder ein Video zu Datsyuk gesehen, das ist so ein bisschen so, Support, Center Support, am Beispiel Datsyuk, der halt ja irgendwie vielleicht wenig mit richtig Geschwindigkeit dann auch noch gemacht hat im hohen Alter, aber einfach mehr mit viel Übersicht und immer eigentlich genau in der Position, in der man sein muss und dann auch gezeigt hat, dass man nicht unbedingt der Allerschnellste dann noch sein muss, sondern einfach mit Kopf auch diese schnelle Sportart spielen kann. Also beim Spielaufbau immer nah dran an der Grundlinie, um eben die Scheibe zu bekommen vom Verteidiger, der im Bedrängnis ist. Dann in der neutralen Zone oft auch, also so praktisch eigentlich zwischen den Verteidigern, auch nicht zu weit vorne, um halt tatsächlich da auch nochmal Support zu geben und solche Geschichten und natürlich gut am Bulli-Kreis und einen guten Schläger einfach auch in der eigenen Zone. Und da kommen, glaube ich, dann diese Werte dann zustande, wenn man das alles so zusammenzählt und natürlich auch gute Mitspieler, darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Ja, cool, coole Frage. Schön.
Patrice Bergeron kommt dann auf Platz 7 übrigens. Ja, okay. Also war nicht so weit weg.
Abwegig. Ja, aber also mir fällt es dann teilweise auch, also ich kenne jetzt halt die Spieler, die aktuell da gute Werte haben, aber das ist halt dann so ich finde es schwer, dann halt so zu All-Time zu nehmen oder halt die letzten 10 Jahre. ja, gute Frage. Die nerd ich auch ein bisschen, natürlich.
War auch nur jetzt so, also ich hätte den Zeitraum nicht so weit gewählt, wenn wir nicht letzte Woche drüber gesprochen haben, seit wann es die Daten gibt und ob wir da mal zurückschauen wollen. Vielleicht auch in den historisch zurückschauen.
Aber gut. Tom, viel Spaß mit den Halbfinals.
Ja, dir auch.
Danke.
Zumindest mit den ersten 3 Spielen und dann hören wir uns ja schon wieder.
So schaut's aus. So werden wir es, denke ich, hinkriegen. Wie bist du in den nächsten Tagen, wie bist du unterwegs und kann man von dir irgendwas lesen oder wie verfolgst du Eishockey? Wirst du wahrscheinlich am Sonntag im Stadion sein, schätze ich mal.
Ich bin am Sonntag auf jeden Fall im Stadion. Am Freitag schaue ich natürlich über Telekom Eishockey.
Wie auch sonst.
Ja, ich glaube, da habe ich dann sogar einen ganz guten Kommentator diesmal. Vielleicht.
Wie eigentlich immer doch bei Telekom Eishockey.
Ja, da habe ich ja letzte Woche schon was zu gesagt. Obwohl, nee, also ja. Lassen wir das. Das ist, glaube ich, das ist die Büchse der Pandora. Ja, nee, ich schreibe tatsächlich was, aber für eishockey-online.com, glaube ich, ist das. Da schreibe ich dann so kurze Spielberichte jetzt für die Serie Berlin-München, sofern ich das schaffe. Ansonsten natürlich schlittschuhtor.de auf Facebook und also auch schlittschuhtor. Und auf Twitter unter @beatbulette mit Doppel-D und der Beat wie der Beat.
Und nicht vergessen, auch noch zu hören bei täglich.
Ja, das neue Projekt auf meinem Sportradio, damit habe ich heute erst begonnen, habe ich noch ganz vergessen. Ich versuche ein Daily NHL zu machen und zwar schaue ich dann wirklich morgens, bevor ich dann das Auto verlasse, mit dem ich zu meinem Schulungsgebäude fahre, nochmal kurz einen Überblick über die NHL zu geben. Das ist nicht länger als 5 bis 10 Minuten. Je nachdem, wie viele Spiele bzw. wie viele Sachen passiert sind in der Nacht zuvor, und versucht dann den Leuten, den Hörern so einen kleinen Überblick über die NHL zu geben und ja, dann so ein kleines, so einen Überblick. Ja. ja, und das Ganze läuft bei meinsportradio.de, kann man auch als Podcast abonnieren in der Sportshow.
Das ist ganz cool. Also das ist so, glaube ich, das, wenn man so täglich einfach so ein bisschen da die Grundversorgung haben will aus der NHL, denke ich, dass man da auf jeden Fall gut bedient. Werde ich mir auch anhören.
Ach, super. Und okay. Du kommentierst so am Wochenende? Oder?
Ich bin im Einsatz, ja. Und zwar für Telekom Eishockey am Freitag.
Ach was,
bei München gegen Berlin. Ach. Also du, wenn du schaust, weiß nicht, du kannst ja schauen. dann würdest du mich hören auch. Also, wenn du das Spiel schaust, ich weiß nicht, interessiert es dich, München gegen Berlin, Halbfinale?
Ich habe den Gag gerade verkackt, ich wollte eigentlich Nürnberg sagen.
Okay.
ja, ich schaue München gegen Berlin, aber ich mache den Ton dann aus, glaube ich.
Okay, gut. Und dann Samstag 19 Uhr The Zone, Blue Jackets gegen Flyers.
Mhm. Ja gut. Blue Jackets schon durch, ne? Historische Saison.
Ja.
Und Flyers, naja, gut, minimale Chancen noch, ne? Aber eigentlich nicht mehr so.
Aber ich hab dann auch nochmal Anfang April Predators Wild, die Minnesota Wild, schön. Ja, von dir schon so sehr geschätzt. Mhm. Und Sabres gegen Islanders. Hm, naja, aber Islanders, zumindest mit deutschem Bezug.
No, Kreis-Seitenberg.
Genau.
Cool.
Tom, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und
Fetzi6 auf Twitter, ne?
Genau, @Fetzi6 auf Twitter, genau, Telekom Eishockey, The Zone jetzt, was die Eishockey-Kommentare anbelangt, und ich glaube, ich werde auch dann nochmal auf Telekom Eishockey dann Anfang nächster Woche nochmal eine Kolumne schreiben und da so ein bisschen über die auf die ersten Halbfinals zurückblicken, auf die ersten 2 Spiele. Mal schauen, was ich da dann rausarbeiten kann. Vielleicht nehme ich auch unser Gespräch so ein bisschen als Grundlage, dann so ein paar, ich glaube, ein paar Dinge, die wichtig sein können oder die interessant sind, haben wir schon auch rausgearbeitet. Und ja, wie gesagt, jetzt Wochenende wieder Eishockey, Wochenende die ersten beiden Spiele, Freitag und Sonntag, und dann unsere Woche Spiel 3, und danach werden wir uns wahrscheinlich wieder hören. Danke an dich, Tom.
Ich danke dir.
Folgt Tom auf Twitter, @beatbulette. Ich bin dort, @fetzi6. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.